Hier ist Dr. Pershing. Ihr hört Air to the Empire, ein Star Wars Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Air to the Empire Galactic Voices Podcast. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, wir gehen in die dritte Runde und heute habe ich einen Gast dabei, der ist für das Star Wars Universum gar nicht so unwichtig gewesen, ist noch gar nicht so lange Teil dieses Universums, erst seit The Mandalorian. Dort hat er mit seiner Rolle seinen ersten Auftritt gehabt. Heute habe ich da den Florian Hoffmann. Ich grüße dich, lieber Florian.
Hallo Dennis, schön, dass ich da sein darf.
Freut mich, dass du da bist, dass du heute die Zeit gefunden hast, dass wir mal miteinander über deine Rolle in Star Wars reden können und auch über deine Arbeit als Synchronsprecher, / Synchronschauspieler. Da wäre jetzt meine erste Frage. Wie bezeichnest du dich?
Ich sage eigentlich meistens Synchronsprecher, wobei mir das mit dem Synchronschauspieler auch sympathischer ist, weil es die Sache noch ein bisschen besser trifft. Weil man beim Sprechen ja immer nur ans Sprechen denkt und beim Synchronsprechen, Synchronschauspielen eben das Schauspiel im Vordergrund steht. Wenn du kein Schauspiel kannst, dann kannst du die Rollen auch nicht richtig sprechen. Also es ist, hat sich eben so eingebürgert mit dem Synchronsprechen. Für mich ist eigentlich beides okay.
Beides okay. Aber ich glaube, Synchronschauspieler, das heißt ja auch im Englischen Voice Actor. Das ist ja auch, ich fange jetzt einfach auch schon mal direkt an, hast du eine klassische Schauspielausbildung?
Ja, ich habe Theaterausbildung gemacht und habe dann Theater gespielt, so vor allem so Boulevardkomödien, Kindertheater, mal darüber Hotzenplotz oder der Regenbogenfisch, sowas. Also ich war nicht an den großen Staatstheatern, sondern mehr so an kleineren. Und habe aber in der Schauspielausbildung damals schon mein Faible für Sprache und Stimme an sich entdeckt im Fach Phonetik, wo du ja schön die Bühnenhochsprache lernst und ganz deutlich zu sprechen und über zu artikulieren, damit es die letzte Reihe noch verstehen kann. Und als ich dann irgendwann mit Synchron anfing oder mit Mikrofonarbeit, habe ich dann festgestellt, das muss ich ganz schnell wieder vergessen, weil das geht gar nicht, das klingt dann grauenvoll. Ne? Da muss ich erst mal eine Weile daran arbeiten, davon wieder wegzukommen, zu merken, du kannst eigentlich voll normal sprechen. Inzwischen, ich komme ja aus Hessen, habe aber keinen hessischen Dialekt, aber jetzt bin ich seit 2012 in Berlin. Ich habe dann bald irgendwann gehört, ja, nimm mal das Berlinerische raus. Ich so, ich bin ja kein Berliner, aber okay. Also es hat sich irgendwo eingeschlichen manchmal. Naja, das passiert, dass du irgendwie dann, sagst halt, das ist ja so und so. Also ich habe immer aus irgendeinem Grund als Kind schon gesagt, ich möchte keine Dialekte sprechen. Ich fand Hessisch total furchtbar und ich habe dann irgendwann Bayerisch drauf geschafft. Ich weiß nicht warum, ich kann es einfach. Ist irgendwie dann, keine Ahnung. Hessisch kann ich nicht. Naja, mein Vater kommt eigentlich aus Berlin, Spandau.
Das wird ganz hart grenzwertig gesehen. Also das ist schon ein Unterschied. Ja, ich habe das schon mal gehört.
Wenn du sowas sagst. Ne? genau. Und man muss halt gucken, so zum einen, man darf nicht überartikulieren am Mikrofon, sondern ganz normal, aber dann darf man auch wieder je nach Rolle, ne, nicht zu sehr verschleifen oder zu sehr irgendwelche Endungen verschlucken. Das ist immer so eine Gratwanderung für Rolle, für die entsprechende Regie etc. Da muss dann alles zusammenkommen. Aber was bei mir auf jeden Fall beim Synchron sehr schnell klar war, ich eigne mich jetzt nicht für die Ghetto-Gangster-Rollen, so wo du halt wirklich alles, wo alles verwaschen ist und alles aus dem Mund fällt. Ich passe sehr gut auf intellektuelle Helden oder so.
Oh, ja.
Also Dr. Pershing ist so ein Ding, das ja, ich weiß nicht, ob du Dr. Pershing schon genannt hattest eben. Ich glaube nicht. Du
hast noch gesagt, gar nicht, aber das ist gut, dass du ihn schon mal erwähnst, weil das wäre der nächste Punkt gewesen, warum du eigentlich hier bist, also welche Rolle du eigentlich gesprochen hast im Star Wars-Universum. Genau, es ist Dr. Pershing, den kennen wir aus der Serie The Mandalorian. Dort hat er eine, ich sag mal, für den Mandalorianer gar nicht so unwichtige Rolle. Also es ist ein Nebencharakter, der aber, ich sag mal, ganz viel mit sich bringt. Ja, er ist ein Doktor, wie es der Name ja schon sagt. Und er ist ja von Beginn an derjenige, der irgendwie ja von den restimperialen Truppen, man hat so ein bisschen den Eindruck, auch genötigt wird, sich um das Kind, also in der ersten Staffel noch das Kind, später dann Grogu, zu kümmern, um offenbar ja herauszufinden, ob man die Macht, die einen Machtsensitiven, in dem Fall vielleicht ein Jedi durchströmt, in irgendeiner Form replizieren kann. Er ist auch später für die Klonexperimente zuständig und das merkt man. Er ist da gar nicht so ganz glücklich mit, weil er ist ja auch derjenige, der dann später Mando das Kind dann auch wieder aushändigt und sich dann sogar der neuen Republik anschließt, nachdem natürlich die Restimperialen gefallen sind, um dort dann mit seinem Wissen Gutes zu tun. Also das ist ein intellektueller Good Guy. Am Ende des Tages ist er schon irgendwie, muss man sagen.
Ja. Also das ist was mir so liegt, ne? So als Schauspieler jetzt. Es fällt mir leichter, die Leute, die irgendwie ein bisschen klug daherreden, zu sprechen, weil ich irgendwie sehr deutlich spreche, auch wenn ich das gar nicht absichtlich mache. Das ist einfach bei mir so. Und aber ich habe ja auch andere gesprochen, noch hier Uhtred, Sohn des Uhtred aus Last Kingdom oder dein Liebling, wie du vorhin sagtest im Vorgespräch.
Mein Liebling, ja.
heißt Sephiroth zum Beispiel.
Sephiroth aus den Final Fantasy VII Remake und Rebirth aus den beiden Spielen, genau.
Genau.
Und der ist ja wirklich, also das ist ja auch, also es ist ein Publikumsliebling, ist aber gar nicht so dieser, also er ist intellektuell sehr, sehr hoch angesiedelt, aber ist ja gar nicht so der Good Guy.
Mm-mm. Also es gibt ja auch die Bad Guys, die trotzdem eben, die müssen ja clever sein, wenn der wirklich ein guter, also ein guter Bad Guy, also
ein guter Bad Guy, ja.
Aber so müsste man es sagen, der muss ja was im Hirn haben, ne? Und naja, dann gibt es die dann halt, die so auf mich passen und die nicht auf mich passen. Und so hat sich das so etabliert.
Du hast ja in deiner Zeit, also ich sag mal so Rollen, die man mit Sicherheit auch gesehen hat, wenn man in den letzten Jahren sich Film und Fernsehen angeschaut hat, also wahrscheinlich primär dann doch auch Fernsehen, wir haben jetzt Dr. Pershing gesagt, ist klar, Alden aus The Walking Dead war eine Rolle von dir und für die Anime-Fans, du hast auch Vegeta in Dragon Ball Kai gespielt, das ist ja. eine Wiederauflage der Dragon Ball Z-Geschichte mit neuen Stimmen, neu synchronisiert. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, auf jeden Fall. Was mich jetzt doch auch interessieren würde, was war denn für dich so eine Rolle, die du für dich als bedeutend angesehen hast? Also was war quasi dein Karrieresprungbrett vom, du hast jetzt gesagt, du hast am Theater gearbeitet. Hier an dieser Stelle gehen auch liebe Grüße an die Miri raus, die uns den Kontakt aufgebaut hat.
Liebe Grüße.
Was war denn so dein Karrieresprungbrett von dem Schauspiel in die Synchronbranche? Wo hat's da angefangen? Was war so deine erste Rolle?
Das wurde ich manchmal schon gefragt. Die erste Rolle, an die ich mich erinnere, war in einem Synchronworkshop. Und da hatte ich einen kleinen roten Toaster als Test so gesprochen. Also
ein
hier
übt mal ein
bisschen so ein Animationsausschnitt und das war ein kleiner hüpfender roter Toaster, der irgendwie gesprochen hat. Ich weiß gar nicht, ob der einen Mund hatte. Aber das war das Erste, an das ich mich jetzt dahingehend erinnere. Ich hatte ja gesagt, ich habe immer Spaß an Stimmen gehabt. Das hat sich insofern geäußert. Ich schreibe auch ganz gerne und hatte mir damals in der Ende der Schauspielschule ein Hörspiel geschrieben zur Metal-Oper Avantasia von Tobias Sammet. Das ist eine zweiteilige Metal-Oper, die halt so eine ganze Story im Booklet hat und die Lieder drehen sich eben darum. Und daraus habe ich mir ein Hörspielskript geschrieben und habe dann mit Leuten aus der Schauspielschule und meinem Bruder, Grüße gehen raus, das aufgenommen. Einfach so, weil ich auch für mich Material haben wollte, um mal zu sprechen und zu üben. Ich habe dann halt natürlich die Hauptrolle für mich rausgewählt und habe das dann geschnitten und bin so mit Audio an sich in Kontakt gekommen und eben immer mehr mit Sprache. Und das fand ich so spannend, dass ich dann geguckt habe, was kann ich noch mit Sprache machen und dann eben die Idee, okay, Synchron. Da habe ich jetzt in Darmstadt gesessen, da ist jetzt nicht großartig mit Synchron was los und habe dann geguckt, habe dann einen Kurs gefunden in Offenbach bei einer Firma, die halt viel B-Movies vertont haben und habe dann dort so einen Kurs gemacht. Die haben gesagt, hey, das ist eigentlich ganz gut, was du da machst und haben mich dann immer wieder geholt und so bin ich dann da reingerutscht, habe auch dann Synchronregie gemacht dort. Irgendwann.
Ach ja, okay.
Ja, ja. und habe auch mal in Berlin dann ein paar bekannte Sprecher aufgenommen für irgendwelche Projekte, wenn es ein B-Movie war, aber John Goodman zum Beispiel, weiß ich jetzt noch, der tauchte in einem furchtbar schrecklichen Film auf, also ich fand ihn richtig schlimm, wie ist der Red irgendwas, also viel Geballer, viel Mord und Totschlag, und habe dann Klaus Sonnenschein aufgenommen, seine Standardstimme, und das war total toll, und halt noch andere. Und habe immer mehr Spaß am Synchron entwickelt und habe ich dann in Berlin nochmal einen Kurs gemacht nach einigen Jahren. Ich habe dazwischen noch in Darmstadt-Dieburg, einen Bachelorstudiengang gemacht für digitale Medien, Animation and Games. Also so Richtung Spieledesign. Ich habe auch mal als Leveldesigner gearbeitet, nach dem Abi direkt war das für so ein Jahr. Also ich habe so ein bisschen einen bunten Weg gehabt, bis ich irgendwann zum Synchron tatsächlich gefunden habe und auch wusste, okay, das ist das, was ich auch auf Dauer machen möchte. Und habe dann, wie gesagt, einen anderen Kurs in Berlin gemacht und hatte da dann das Feedback, absolut geeignet für Synchron. Komm nach Berlin, dann wird das, ne? Und das war bei Joachim Kunzendorf damals. Das ist ein Synchronregisseur, der über 700, 800 Filme als Regisseur gemacht hat, also ganz bekannt. Und dann habe ich das gemacht, bin dann im April 2012 nach Berlin und habe dann hier erstmal 2 Jahre Ensemble gesprochen, also so Hintergründe gefüllt und sowas und Kleinstrollen, und bin aber dann direkt immer wieder aufgefallen. Und da hat ein Regisseur halt irgendwie gesagt, wer bist denn du? Neu, gefällt dir was, du machst, ich hol dich mal für eine kleine Rolle. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, so wurde ich dann so ein bisschen durchgereicht und habe dann mich nach 2 Jahren endlich dazu durchgerungen, auf die Ratschläge zu hören, ich soll jetzt nicht mehr Ensemble sprechen, soll jetzt wechseln auf die Rolle. Es ist so ein Break, man entscheidet sich irgendwann, man macht jetzt nur noch Rolle und nicht mehr die Hintergründe. Und das habe ich mich halt länger nicht getraut, weil ich dachte, naja, habe ich dann noch genug Aufträge habe und so, muss ja hier meine Miete zahlen. Aber das hat dann sehr gut funktioniert und seitdem bin ich eben in diversen Rollen unterwegs.
Okay, bist du eine Feststimme für jemanden?
Ja, nur keine Feststimme für jemand Bekannten.
Ah, okay.
Also das ist so der Punkt. Also ich bin, was heißt Feststimme? Ich weiß nicht, ob du das mit anderen Kollegen im Interview schon mal besprochen hast. Feststimmen sind ja nicht irgendwo im Vertrag geregelt. Du sprichst immer diesen Schauspieler. Das wird jedes Mal neu bestimmt. Es etabliert sich aber mit der Zeit. Wenn du einen jetzt wirklich öfter hattest, dann gucken sie meistens in der Datenbank, okay, hat den schon mal einer? Oh, der, oh, 5-mal, 6-, 7-mal, okay, holen wir mal ins Casting auf jeden Fall, damit wir das nochmal checken. Oder wird halt direkt so besetzt. Gibt ja manchmal ein paar Regisseure, die sagen, nee, die Stimme passt mir jetzt auf die Rolle, die da gespielt wird, gar nicht. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil, wie ich eingangs sagte, ich passe gut auf die Good Guys meistens oder auf die intellektuellen Bösen oder sowas. Und Schauspieler hat ja Zeit, sich in seine Rollen einzuarbeiten. Also der das wirklich jetzt im Film oder im Theater spielt, und selbst wenn der immer nur Good Guys spielt, jetzt wird aber mal konträr besetzt und ist mal der Bad Guy, dann arbeitet der sich da vielleicht hin, auch wenn das nicht das Erste ist, was man denkt, wenn man diesen Schauspieler sieht. Und dann füllt er das vielleicht total fantastisch aus. Und ich komme ins Studio und soll jetzt ad hoc das auch machen, müsste mich aber auch vielleicht erstmal da ein bisschen reinfinden, jetzt plötzlich mal einen bösen und total abgefuckt, sage ich mal, spielen, was mir vielleicht überhaupt nicht liegt, wo ich mich dann schwer tue. Ja, wo ein Kollege einfach sagt, hier, zack, das schüttel ich aus dem Ärmel, das glaubt bei mir sofort. Und daher finde ich es gar nicht schlecht, wenn man mal sagt, okay, für die Rolle ist vielleicht ein anderer ganz brauchbar und vielleicht passt die Stimme ja auch ganz toll. Aber also wen ich spreche, ich bin einer der bekanntesten deutschen jungen Schauspieler in Spanien, wobei so jung ist der auch nicht mehr. Jetzt fragst du natürlich dann bestimmt, wie der heißt.
Wenn du es mir sagen kannst oder uns.
Das ist so dieses Namensding, ne? Wenn man ihn braucht, ist er dann nicht da. Eigentlich habe ich ihn immer parat, jetzt gerade nicht, der hätte mich vorbereiten müssen. Der hat aber gespielt 3 Meter über dem Himmel, ich stehe auf dich. Mario Casas. Ha!
Mario Casas.
In a nicht Quiet Place. Gab so ein Remake, da sehen die Leute nichts, sind blind oder mal verbinden sich die Augen, weil sie nicht sehen dürfen, was da für irgendwie außerirdisches Gesocks rumläuft.
Ah, dann bringen die sich nicht alle um. Ist das nicht Birdhouse?
Birdbox Barcelona.
Birdbox, so, ach genau, ja, egal. Ja. Ach ja, hab ich sogar angefangen zu sehen, weil ich das Original ganz cool fand. Habe ich aber dann abgebrochen, weil mir die Story dann einfach da nicht gefallen hat. Muss ich zugeben.
Die war auf jeden Fall schlechter als die im ersten Teil. Aber da hat der Mario Casas die Hauptrolle gespielt. Und da durfte ich ihn auch widersprechen. Also ich habe ihn jetzt, ich weiß nicht, in 6, 7 Filmen gesprochen. Dann war es mal ein Kollege. Es gab auch mal, ich glaube, einmal sogar den Fall, es gibt eine DVD-Version, wo ein Kollege den spricht. Und im selben Film spreche ich ihn aber im, weiß ich nicht, Netflix oder wo das dann war.
Ach ja.
Kam auch schon mal vor.
Okay, das ist natürlich sehr spannend. Krass.
Also den spreche ich. Dann habe ich Will Brill, der ist jetzt 3-4 Mal, glaube ich, habe ich den gehabt. Das war bei VOA, was eine sehr coole Serie ist. Mhm. Überraschend, die ist ein bisschen schwer zu durchschauen, aber macht echt Spaß. Und der ist auch bei Walking Dead aufgetaucht? Nee, da nicht. Naja, den habe ich dann nochmal gehabt, ein paar Mal bei Fabulous Miss Maisel oder wie das heißt, ne, so eine Comedy-Geschichte, da ist okay. Er auch mit drin als Bruder von der Miss Maisel. Also sowas, aber keine Feststimme, wo ich sage, hey, den kennt jeder, ich bin hier Bruce Willis oder sowas. Dazu ist es noch nicht gekommen.
Du bist nicht Manfred Lehmann?
Nein, das tut mir leid. Dann wäre ich aber auch viel älter jetzt.
Dann wärst du in der Tat auch viel älter, das stimmt, genau. Aber jetzt hast du ja, wir hatten ja Dr. Pershing angesprochen, also Omid Abtahi ist der Darsteller. Jetzt hast du den übernommen für diese Rolle an sich. Wie bist du denn dahin gekommen? Du hast es gerade gesagt, auch um das ja quasi, um die Klarstellung auch zu haben, selbst wenn du eine Rolle oft gesprochen hast, bist du nicht automatisch besetzt dafür, sondern ganz oft musst du dann ja trotzdem irgendwie oder wirst du trotzdem nochmal gecastet. Wie war denn das Casting für diese Rolle oder wusstest du schon, um was es geht und bist dann da bewusst hin? Wolltest du Star Wars machen oder gab es da irgendwie einfach, die Rolle war frei und hast gesagt, ich versuch's mal?
Also vorweg, ich bin in deinem Podcast ganz gut aufgehoben, weil ich Star Wars toll finde. Das kann man sehr natürlich gut. Dann wieder einschränken, was genau davon und was ich nicht toll finde.
Gut, da streiten sich ja, ne? Die Geister. Ich glaube, genau. da gibt's ja 5 Leute, 6 Meinungen. Also ja. Das ist auch absolut in Ordnung.
Also ich bin als Kind, ich bin Jahrgang 78 und bin aufgewachsen natürlich mit der klassischen Trilogie und das ist für mich, das geht über alles nach wie vor. Da gibt's nichts, was daran kommt für mich. Und habe aber viel anderes dann danach auch geguckt. Und zum Beispiel Mandalorian finde ich auch sehr gelungen. Wie bin ich dann in diese Rolle gekommen? Es läuft ja nicht so, dass die Rollen irgendwo ausgeschrieben werden und ich sage, ach guck mal, da bei Star Wars ist was, die machen ein Casting, da bewerbe ich mich jetzt mal. Das läuft ja im andersherum. Man weiß ja oft gar nicht, was überhaupt gedreht wird. Also wenn ich mich nicht selbst informiere, was in Hollywood oder sonst wo produziert wird auf der Welt, weiß ich gar nicht, was da im nächsten Jahr vielleicht mal anstehen könnte. Und dann es gibt ja viele Synchronfirmen und die bekommen verschiedene Projekte eben von ihren Kunden zugespielt. Ich glaube, Star Wars ist alles, was Disney ist, glaube ich, ist sogar bei einer Synchronfirma oder jedenfalls Star Wars, okay. Landet auch meistens bei derselben Regie. Das kriege ich gar nicht mit. Und dann gibt's aber dann die Aufnahmeleiter, die sich eben die Sachen angucken oder auch eben der Regisseur, die Regisseurin und überlegen dann, wer könnte denn darauf passen. Wenn es ein bekannter Schauspieler ist, der eine Feststimme hat, dann wird der erstmal natürlich in Erwägung gezogen, ob der Zeit hat, ob der passt oder ob man eben was anderes macht. Und dann geht's eben an die kleineren und unbekannteren Rollen und da wird dann überlegt, wer könnte darauf passen. Und wenn du dann so einen Dr. Pershing siehst, denkst du, hey, der redet ganz intellektuell daher, dann könnten wir doch den Florian machen, vom Alter passt das auch. Und ich glaube, dafür gab's gar kein Casting damals. Ich bin da einfach aufgetaucht, weil ich bestellt war und dann hat mir der Regisseur erklärt, worum es geht. Und ich sofort, ja, Star Wars, klar, ist Mandalorian, ah ja, klar. Und habe schon so ein bisschen mich eingelesen gehabt im Internet, weil ich einfach so ein bisschen verfolgt habe, was kommt da demnächst. Und hat natürlich die Rolle erklärt, dann haben wir uns die Szene mal angeguckt. Ich glaube, am Anfang tritt Dr. Pershing ja nur so in einer oder zwei Szenen mal auf.
Genau.
Und da weiß man dann ja auch nicht viel über den Charakter. Man weiß auch nicht, wohin der sich entwickelt. Wird das irgendwann plötzlich eine große Rolle und dann hast du hoffentlich einen Sprecher drauf, der wirklich passt und der doch eine große Rolle tragen kann. Das ist manchmal das Problem, wenn du eine Serie hast und bei Walking Dead war das ja oft, dass irgendwie so Nebencharaktere plötzlich riesengroß werden und zur Hauptrolle mutieren. Ne? Das weißt du halt nicht, wenn es besetzt wird. Dann musst du gucken, okay, hole ich mir die richtigen Leute drauf, dass das auch theoretisch auf lange Sicht gut funktionieren würde. Und dann habe ich die Szene gesehen. Ja. Wir haben es halt dann gemacht und es war sofort gut zur Rolle gepasst. Und dann blieb ich das. Genau.
Cool. Okay, also das ist ja spannend, wenn du sagst, das war gar kein klassisches Casting, da hat man dich einfach aus dem Pool der vorhandenen Stimmen rausgefischt, hat gesagt, der Florian, der passt da rein. Das ist ja schon cool, ne? Dadurch, dass du bist jetzt ja für das deutsche Star Wars, muss man ja sagen, bist ja trotzdem dann nun mal auch eine Stimme dann geworden. Finde ich irgendwie spannend. Ich mag ja solche Geschichten. Kannst du dich denn, wenn du jetzt mal zurückdenkst an die Zeit der Aufnahme, ich meine, wir haben ja schon festgestellt, Dr. Pershing ist ja eher so ein Side-Character, also wirklich, er hat gar nicht so viel. Es gab eine Folge, wo er einen sehr zentralen Mittelpunkt hatte, ja, wo er dann quasi der Hauptcharakter Charakter war. Aber kannst du dich daran erinnern oder kannst du dich an irgendeinen besonderen Moment oder an irgendeine Anekdote erinnern während der Synchronaufnahmen zu Dr. Pershing? Oder war es einfach, wie man das vielleicht dann auch einfach gewohnt ist? Also ich weiß ja nicht, manche sagen, bei Star Wars ist vielleicht der Flair auch ein bisschen anders. Das wirkt eben, also man kommt ins Studio und man nimmt auf, man macht ja trotzdem sein Tagewerk, aber ja. Es gibt trotzdem irgendwie Besonderheiten. Oder war das wirklich, ich sag mal, als hättest du jetzt auch Alden aufgenommen oder wen auch immer?
Nee, das ist für mich schon was Besonderes gewesen. Also ich habe mich auf jeden Fall jedes Mal über einen Termin gefreut, weil ich immer gehofft habe, hoffentlich bleibt die Rolle nicht so klein. Also, ne, dass der öfter auftaucht und ich ein bisschen, aber ich gucke mir das ja auch dann gerne an, weil ich ja eben, wie gesagt, auch selbst Star Wars sehr mag. Bei den Aufnahmen selbst ist mir jetzt nichts prägnant im Kopf, außer dass es cool war, festzustellen, Moment mal, diese eine Folge, das ist ja quasi voll die Pershing-Folge. Das geht ja komplett nur um ihn. Ich meine, das ist ja bis dato auch die letzte, wo er dann aufgetaucht ist.
Genau.
Ich weiß nicht, was, also eigentlich muss es ja auch irgendwie weitergehen mit ihm. Also ich weiß nicht, ob er jetzt einfach dann sozusagen klanglos nicht mehr erwähnt wird und das so sein Abgang war. Aber dass er so eine Riesenrolle bekommen hat, fand ich ja wirklich sehr cool. Mhm. Und da bin ich auch hingekommen. Ich habe halt gesehen, mein Termin dauert sehr lange heute. Und dann dachte ich so, okay, sind das jetzt viele Folgen, wo der immer sehr gelegentlich auftaucht. Und dass es dann in einer Folge so viel war, ich weiß gar nicht mehr wie viel, aber das hat mich dann echt überrascht. Und wir haben uns dann diese ganze Anfangsszene, wo er vor diesem Riesenpublikum ist, ich glaube, da ist ja so ein Riesenhologramm von ihm auch eingeblendet, ne, während er auf der Bühne steht und diese Rede hält, wie er sich gewandelt hat und jetzt quasi ja ein Good Guy oder ja, werden will und wie er dann verführt wird über die ganze Folge eben doch wieder, also er fällt ja so ein bisschen drauf rein, also sie versucht ihn ja, ich weiß gar nicht, wie diese, wer ist denn das, die Frau, die ihn da reinlockt, die ist ja ist sie von einem Geheimdienst gewesen?
Das war die rechte Hand von Moff Gideon in der Zeit. Also sie war quasi neben Moff Gideon war sie quasi so eine der wenigen restimperialen Kräfte, so kann man es sagen.
Ja.
Die hat ja im Grunde, ist die ja nachdem das Imperium letztendlich wirklich nicht mehr vorhanden war, ist sie ja dann auch in dieses Wiedereingliederungsprogramm der Neuen Republik aufgenommen worden und sollte dort dann ja entsprechend auch wieder in das Leben aufgenommen werden, was aber halt nicht so ganz geklappt hat. Ja, also zumindest macht es den Eindruck, dass es nicht so ganz geklappt hat. Weil, wie du es gerade sagst, also sie versucht ja dann Pershing auch zu überzeugen und auch vermeintlich über seine Leiche, könnte man sagen. Also zumindest über was hast du vorhin gesagt, lobotomierten Körper offenbar. Also es endet ja mit einer OP, dessen Ende man nicht kennenlernt. Und da warten wir natürlich drauf. Was passiert jetzt mit ihm noch?
Ja, also er hat sich irgendwie übers Ohr hauen lassen und so, weil eigentlich er wollte gut sein und wird dann doch wieder ins Negative gezogen, so unwissentlich. Mhm. Also das fand ich ganz spannend. Also das hat mir viel Spaß gemacht, dass das eben nochmal so ein großer Auftritt war mit ungewissem Ausgang jetzt. Ich hoffe, er kommt nochmal wieder. Ne? Weil ich bin jetzt neben Star Wars auch ein großer Star Trek Fan. Das ist ja manchmal auch nicht so, dass das irgendwie jeder dann gleichzeitig mag. Gibt's ja auch wieder.
Gibt es auch Leute, die das nicht so leiden.
Sagen, das stimmt. Das geht gar nicht. Das ist was völlig anderes. Ja klar, aber ich mag auch Herr der Ringe. Also, ne? Aber da hatte ich mich mega gefreut, als es neue Serien gab. Und wie hieß es denn? Die erste Star Trek Serie, die jetzt wieder aufkam mit Burnham Dingsbums. Hab den Titel der Serie gerade nicht mehr parat. Ja, also wer es kennt, der wird es wissen. Ne? Und da tauchte ich auch auf. Ich habe mich voll gefreut über die Buchung, aber es waren dann nur so 3 oder 4, 5 oder 11 Takes. Also war wirklich sehr klein und der tauchte auch nie wieder auf. Ich tauchte dann immer wieder am Anfang von Zusammenfassung, im Recap heißt das immer, ne? Vorne, wenn nochmal zusammengefasst wird, was bisher geschah. Da tauchte ich dann immer wieder auf mit diesen paar Sätzen, die ich da hatte, aber danach nicht mehr. Und ich war dann irgendwie quasi für die Serie auch schon verbrannt, weil wenn du einmal drin warst, dann sagt man ja, die Stimme war ja schon drin, dann ist es schwierig, den nochmal zu besetzen. Muss dann ein großer zeitlicher Abstand sein oder Staffel 2, Staffel 3 irgendwann, sowas, ne?
Ja, das kann ich mir sehr, sehr schwer, also oder auch als sehr schwierig vorstellen, wenn man sagt, okay, ich bin in einem coolen Franchise drin, da würde ich gerne bleiben oder würde vielleicht mich auch neu besetzen lassen, aber dann ist es halt schwierig, gerade, also ich meine, wenn du sagst, ich habe nur eine kleine Rolle gesprochen, dann ist die Möglichkeit ja schon gegeben, vielleicht eine größere Rolle später nochmal anzunehmen, da fällt es vielleicht gar nicht so sehr ins Gewicht, aber ich habe jetzt zum Beispiel gerade Bernd Egger im Kopf, ist auch ein Synchronschauspielkollege, der hat in der Ahsoka-Staffel, hat der den Baelin Skoll, also einen der Antagonisten, gesprochen und hat jetzt aktuell im Star Wars Outlaws Videospiel auch ND5 gesprochen, also auch eine tragende Rolle für das Spiel. Aber ich glaube, hier wird auch vielleicht ein bisschen unterschieden, wer die Zielgruppe ist, kann ich mir vorstellen. Und dann ist es vielleicht nochmal leichter. Aber wenn du jetzt, gehen wir mal davon aus, Dr. Pershing würde jetzt nicht mehr auftauchen, aus welchen Gründen auch immer, würdest du dir trotzdem noch mal eine Rolle in Star Wars dann wünschen? Wärst du mal gern ein Jedi? Oder wir haben ja vorhin gesagt, so, es gibt da so, du hast ja Präferenzen, was auch deine Stimme angeht. Also würde ein Jedi passen oder irgendwie, keine Ahnung, was in der
in dieser Richtung? Könnte ich mir gut vorstellen. Also Jedi auf jeden Fall. Also bei Star Wars wäre ich sowieso, ich mag so viele Franchises, ja, weil ich gerne drin wäre. Ich wäre auch super gern bei Marvel mal untergekommen, so richtig groß, ne, in so eine Kinogeschichte und sowas. War ich auch mal im Casting für ein, zwei Filme gewesen, wo dann doch wieder ein anderer Kollege war, dann mehr in Serien mit drin. Aber da kann ich mir so einiges vorstellen. Was ich ja auch sehr gerne mache, sind so verrückte Charaktere. Ich hatte mal Dirk Gentlys Holistische Detektei. Da war ich der Dirk Gently und der ist ja völlig durchgeknallt. Das war so eine tolle Herausforderung, den zu spielen, weil er viele Brüche hat. Dann kiekst er plötzlich hoch und wieder runter und ändert von wirklich Sekunde zu Sekunde seine Haltung. Und das sind diese Haltungswechsel, das ist so spannend zu spielen dann. Ne? Mhm. Der war halt sehr anspruchsvoll, auch wegen des Sprechtempos, was er hat. Aber das ist auch so ein Ding, wo ich dann gerne geholt werde, wenn es um Schnellsprechen geht, heißt immer, ja, der Florian, der kann das dann. Weil da bewundere ich ja manche Kollegen von den ganz bekannten hier, Tobias Meister zum Beispiel, als Tony Stark, Iron Man, der hat ja ein Sprechtempo drauf, ne? Und, naja, gibt's so einige, die wirklich super schnell und super deutlich sprechen können.
Ja.
Und da falle ich auch mal drunter, aber es ist nicht immer easy, weil je nachdem, was für ein Satz dir da in den Mund geschrieben wird, geht der wirklich einfach schnell raus oder ich stolpere dann eben auch, weil ich denke, das kriege ich so überhaupt nicht rausgesprochen da. Gibt's schon komische Sachen.
Aber wenn du jetzt hast du gerade Namen angesprochen, der ja ein ganz gutes Beispiel dafür ist, dass es auch anders laufen kann, gerade im Star Wars Synchron. Tobias Meister ist ja einer der wenigen deutschen Synchronsprecher, der auch mehrere große Rollen in Star Wars hat. Der spricht ja zum Beispiel auch Yoda, also Großmeister Yoda, und Darth Maul. Also er hat ja da schon auch zwei sehr tragende Charaktere. Also von daher, Florian, die Chancen sind noch da. was ein Glück.
Da wusstest du jetzt mehr als ich, dass er die beiden spricht, wusste ich jetzt gar nicht zum Beispiel. Es ist ja auch, wenn du was hast, wo du mit der Stimme ein bisschen chargieren kannst. Bei Yoda, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht im Ohr, wie er ihn gespielt hat, ob der mit der Stimme ein bisschen was gedreht hatte. Oder wie er den Darth Maul gesprochen hat, hat der Darth Maul überhaupt viel geredet? Ich habe in Erinnerung,
dass in der Clone Wars Serie.
Ach so, okay,
in der Animationsserie.
Ja. Ah ja, okay. Weil in dem Episode One, diesen tollen Film, hat er ja nicht so viel
gehabt. Da hat er nicht ganz so viel gehabt. Und ich bin mir auch gerade gar nicht sicher. Ich glaube, da hat er ihn auch nicht gesprochen. Also das war dann auch erst später. Er hat auch, erst in Clone Wars auch Yoda angefangen zu sprechen. Ich glaube, in Episode 3 war auch schon Yoda, aber da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher, spätestens in Clone Wars, aber und das waren halt dann schon auch tragende Rollen für diese Animationsserie. Ja.
Ja, manchmal, wenn man mal ganz genau auch egal welche Serien durchguckt, es gibt immer so Kleinstrollen, so bis 10 Takes, wo durchaus derselbe Sprecher in derselben Staffel da auf 5, 6 verschiedene Leute besetzt ist. Wenn das wirklich so klein ist, bleibt's einfach nicht im Ohr. Du hast dann irgendwie einen Security-Mann, der ein paar Sätze sagt, dann kommt dann, weiß ich nicht, der Kellner, dann kommt irgendeiner, der eine Botschaft bringt und sowas und das merkt der normale Zuschauer in der Regel gar nicht, weil das nicht im Ohr bleibt. Du brauchst die Stimme länger, du brauchst das Gesicht dazu, musst eine Weile hören und dann ist die Stimme irgendwann fest verankert mit dem Franchise. Dann, weil wenn du einfach gar kein Bild siehst, sondern kommst in den Raum und da läuft irgendwas und du guckst nicht zum Bild, du hörst nur die Stimme Und das ist eine bekannte Synchronstimme. Also ich habe dann sofort im Kopf ein Gesicht dazu, das ich am häufigsten gesehen habe zu dieser Stimme. Und denke, Moment, das ist doch jetzt hier Batman oder irgendwie. Dann gucke ich hin, so, ach so, ah, das ist der Schauspieler, ist aber nicht Batman. Okay, ja, also man hat da schon eine Verknüpfung. Das finde ich auch einen ganz interessanten Effekt. Wenn ich jetzt eine Hauptrolle in einer Serie gesprochen habe, dann habe ich dem Schauspieler so lange in die Augen geguckt, über viele, viele Stunden beim Aufnehmen, dass ich dann irgendwann, wenn ich das dann später gucke und den sehe, das Gefühl habe, das wäre ich. So.
Ach ja, okay, also kannst du dich so richtig tief reinversetzen dann auch.
Ja, das ist so eine richtige tiefe Verbindung, die dann irgendwie zwischen mir und diesem Schauspieler oder dieser Rolle, besser gesagt, gefühlt entsteht, was mir ein ganz ungewöhnliches Gefühl beim Angucken dann macht, weil das fühlt sich so heimlich an, ne? Also als wäre ich dann wirklich in dem Film mit drin.
Okay, das ist spannend.
Ja, das ist ganz cool. Also ich habe ja den Uhtred bei Last Kingdom über 5 Staffeln und dann noch einen Film gesprochen. Das ging also quasi pro Staffel immer ein Jahr, also wurde in einem Jahr produziert, dann immer so ein paar Wochen lang. Und da habe ich auch so eine totale Verbindung zu gehabt. Ich mag auch Mittelalter, ich mag Fantasy, was jetzt das zwar nicht ist, kein Fantasy, aber das Mittelalter. Und das war so eine Rolle, die ich auch total gern gesprochen habe, ne? Und war dann sehr schade auch, dass das irgendwann geendet hat. Aber immerhin ging es 5 Jahre. Ne?
Und 5 Jahre ist echt ein Zeitraum. Also da kann viel passieren. Dass ein Charakter auch 5 Jahre lang in einer Serie dann auch überhaupt vorhanden ist. Ich meine, wir hatten von The Walking Dead angesprochen. Da gibt es auch Charaktere, die groß besetzt waren, die gar nicht so lange dabei gewesen sind. Ja, aber das ist ja spannend. Wenn wir mal vielleicht hinter die Kulissen blicken und auch nochmal ins Tonstudio gehen, kannst du uns mal so einen für dich typischen Synchronisierungsprozess beschreiben? Also ich meine, wir haben jetzt in 2 verschiedenen Folgen von 2 verschiedenen Synchronsprechern, also in dem Fall Jesse Rust und auch Konrad Bösherz, ja gehört, wie die das machen. Aber wie ist das für dich? Also gibt's da irgendwie etwas, wo du sagst, das ist eine ganz typische Aufnahme für mich, so läuft das bei mir immer ab? Gibt's da vielleicht auch eine Art, keine Ahnung, Ritual, was du im Vorfeld machst, um die Stimme nochmal irgendwie anzuheizen? Wie sieht das für dich aus? Wie ist ein Synchrontag bei dir aufgebaut?
Ja, es ist wahrscheinlich wirklich bei jedem ein bisschen anders. Normalerweise, wenn ich muss überall mit dem Auto hinfahren inzwischen, weil ich einen etwas ungünstigen Standort habe, wo ich jetzt wohne. Früher bin ich immer BVG gefahren, mit den Öffis überall hin. Und da kannst du dich natürlich schlecht warm sprechen in der Bahn. Also dann immer, wenn ich mich zwischendurch irgendwo langgelaufen bin, dann geht es immer so ne? Das in der Bahn ist in Berlin nicht ungewöhnlich vielleicht, aber habe ich dann doch gelassen. Also heute ist es so, ich setze mich in mein Auto, fahre los, habe einen Kaffee dabei und mache dann irgendwann so Viertelstunde, bevor ich aussteigen werde, meine Sprechübungen, eben einfach so Lippenflattern, so ein bisschen und sowas und andere Übungen und dann summen und fange irgendwann an so ein bisschen so... Also ganz von unten bis oben mal gucken, habe ich heute alle Töne? Weil wenn ich irgendwie eine leichte Erkältung habe, dann merke ich manchmal, dann geht's so, und dann kommt nichts mehr.
Okay, ja, so, das kann man vorstellen.
Ist an dem Tag dann schlecht, wenn du irgendwas hast, so, yeah, juhu, dann geht das gar nicht, ne?
Ja.
Jetzt sind wir auch schon wieder, ein Ton war nicht da, weil mir sind ja alle krank gerade zu Hause. Dann mache ich Zungenbrecher. Einfach nur, also man sagt auch Geläufigkeitsübungen, da gibt es da irgendwie Bücher, wo du dann einfach bestimmte Vokalkonsonantenfolgen trainieren kannst, dass deine Zunge eben, also die Zunge ist ja Muskel, ne? Der ganze Sprechapparat sind ja Muskeln und die müssen trainiert werden und die müssen warm sein, wenn du dann hinkommst. Die Stimme sollte auch aufgewärmt sein. Wenn ich das gemacht habe, dann flutscht das richtig schön. Auch wenn ich so eine leichte Heiserkeit habe oder eben eine Erkältung, ist es besonders wichtig, weil es ist immer, ich bin... Viele Kollegen gehen auch mit Erkältung ins Studio, weil man ja irgendwie mit Zeitdruck hat, das muss veröffentlicht werden, heißt übermorgen ist Abgabe, letzte Chance und sowas, und da musst du dann auch dann mal hingehen. Ja. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man dann Kollegen irgendwie doch versehentlich mit ansteckt, das kann man dann nicht immer vermeiden, weil man steht am selben Pult, wenn du dann da bist und fasst dieselben Knöpfe an. Während Corona wurde alles dann gereinigt, immer nach jedem Sprecher, das war eigentlich eine Sache, die man immer machen sollte, aber wird jetzt nicht mehr gemacht.
Schade eigentlich, das wäre ja dann eigentlich ganz cool.
Jetzt wischen wir immer über iPads drüber, ne? Dann siehst du schon, okay, da sind total viele Fingerwischs, dann kannst du dann einfach ein Tuch nehmen und mal so, aber manchmal steht auch noch was, so ein Reinigungszeug nebendran. Naja, Stimme ist warm, dann komme ich ins Studio, vielleicht weiß ich schon, was es ist. Ich habe nur eine Buchung, in der vielleicht einfach nur eine Zahl drin steht, weil viele Studios oder manche Studios jetzt dazu übergehen, aus Geheimhaltungsgründen und Copyrights und Verschwiegenheit und etc., dass dann gar nicht mehr in der Buchung steht, was du eigentlich sprichst. Steht eben nicht Star Wars Mandalorian, sondern irgendeine Zahl oder irgendein Deckname, Bananas oder so. Und ich so, was ist ein Bananas? Kommst du hier Star Wars? Okay, nett. Cool, okay. Zum Beispiel, ne? Und wenn du dann erkannt hast, ach so, es geht da und da drum, okay, dann ist dann der Regisseur da, der erzählt dir dann erstmal oder die Regisseurin, was deine Rolle denn ist, worum es überhaupt in dem Projekt geht, wenn es eine Serie ist, wenn es ein Film ist, ob es was Großes wird, ob man denkt, es wird was Großes oder man weiß es halt noch nicht. Oder und dann kann man mal eine Szene angucken, so zum Reinkommen sagen wir immer, ne, dass man mal ein Feeling kriegt, ah, wie ist denn der? Ist der jetzt, es gibt ja manchmal den Fall, dass der einfach nur am Telefon, zwei Folgen lang nur am Telefon auftaucht, hast du nur eine Stimme. Weißt du, okay, ja gut, er ist offenbar der Böse oder er ist ein irgendein Kumpel und ist ein Guter, aber du kannst nur die Stimme hören. Und ja, wir haben auch die anderen Folgen noch nicht da, also wir können dir nichts zeigen, aber wir legen den jetzt mal so an, wie wir das halt glauben. Ne? Also der Regisseur hat ja das ganze Ding schon geguckt, aber der hat vielleicht auch nur 2, 3 Folgen von 10 und weiß eben nicht, wo es hingeht. Und dann musst du so auf gut Glück besetzen. Es kommt jetzt nicht so oft vor, dass du wirklich den jetzt nur am Telefon hast, aber es kam auch schon mal vor.
Ja.
Und dann arbeitet man sich dann Stück für Stück vor, ne? Take für Take, also Häppchen für Häppchen. Und manchmal ist auch so, wenn du dann eine Rolle gemacht hast, die anfangs ein bisschen vielleicht unklar ist oder schwierig zu greifen oder wo ich mich noch schwer tue, zu sagen, ja, ist mir noch nicht ganz klar, wie du das jetzt spielt, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt 100 Takes gemacht, so in 3 Stunden. Mhm. Jetzt gehen wir nochmal zu den ersten Takes zurück, hören uns nochmal die Anfangsaufnahmen an und gucken mal, ob das jetzt da alles auch schon so war wie am Ende. Beim Ende hattest du die Rolle, sagen wir dann zum Beispiel.
Ja.
Und gucken wir, ob es am Anfang, da hast du noch ein bisschen gesucht, wir hören nochmal rein und sag, komm, machen die ersten 5 Takes nochmal. Ne, wenn du sagst, ja, stimmt, da, jetzt weiß ich, wo der hin wollte, machen wir es nochmal. Das kommt auch mal vor, also extrem selten, aber es kommt vor. Hat auch manchmal nicht die Zeit dafür. Und dann hat man sich so durchgearbeitet. Ne? Und man kriegt ja auch den Text vorher nicht. Also das hat vielleicht Konrad auch schon erzählt, du hast ja dann das Blatt da liegen oder das Buch oder heute das iPad, wo das Dialogskript drauf ist. Und du siehst den Take einmal oder so oft du es halt brauchst, liest deinen Text, versuchst den dann rhythmisch da drauf zu packen, die Emotionen zu erfassen etc. Und dann kommt ein Einzähler auf 4, alle Ton ist aus und du sprichst drauf los und versuchst mal dein Glück. Ne? Und das manchmal sind so Rollen, wo du sagst so bam, 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 das klappt wunderbar, das ist toll, Regie glücklich, ich bin glücklich. Und andere, wo du sagst, das ist gerade irgendwie schwierig, was der da spielt. Oder für schwierige Rhythmuswechsel etc. Da braucht man eben dann entsprechend mehr Versuche. Aber es geht ja nicht darum, dass man immer ein One-Take-Wonder ist und jeden Take nur einmal spricht, sondern das soll eben gut werden. Und da macht man das eben so oft, wie es gebraucht wird. Ne?
Jetzt hast du ja neben Dr. Pershing oder auch dem Alden aus The Walking Dead, haben wir ja vorhin gesagt, du hast ja auch 2 Videospielcharaktere gesprochen. Sephiroth aus den Final Fantasy Remake und Final Fantasy Rebirth. Und du bist seit ewig und 3 Tagen, also quasi, ich glaube, seitdem es den Charakter gibt, bist du John Jones in Fortnite. Mhm. Ich habe das jetzt von Jessie Rust gehört, die Kay West gesprochen hat in Star Wars Outlaws. Das ist ja auch nochmal eine Kunst für sich, also Videospielcharaktere aufzunehmen, weil du ja da eigentlich nur, also du kannst mich da auch gerne korrigieren, vielleicht war es jetzt bei dir anders aufgebaut, dass du vielleicht auch Szenen gesehen hast oder musstest du da auch wirklich nur anhand der Voiceline, der Ausschläge quasi agieren? Wie war das denn in dem Fall?
Bei Jonesy war es eine andere Geschichte ein bisschen, weil der ja in Cutscenes auftaucht oder in irgendwelchen eben 3D-Sequenzen.
Mhm. Ja.
Und ich weiß gar nicht, in welchem Jahr oder Season, ich glaube Season 5 oder was, tauchte der zum ersten Mal auf und wurde ja direkt derjenige, der da die ganzen anderen Helden irgendwie auf Planeten einsammelt und in das Spiel quasi holt und zum Weltenretten.
Mhm.
Und da gab es dann diese Zwischensequenzen. Sonst guckt man tatsächlich bei der Aufnahme, guckst du immer nur auf Waveformen und eben den Text.
Genau.
Und da gibt es halt den Teil, dass es wirklich rhythmisch komplett identisch sein soll wie das Original. Dann sieht man ja in der Waveform, da ist eine Pause. Aber der deutsche Text ist nicht immer rhythmisch genauso perfekt drauf geschrieben. Dann wird es ein bisschen komisch gehackt. Man kann es dann aber nicht anders drauf sprechen, weil die einfach eine Vorgabe ist, das muss so sein. Da sieht man manchmal auch mal eine Zwischensequenz dazu. Also in dem Fall bei Jonesy hatte ich dann beides, weil man auch die Lippen schon mal animiert oder die Figur animiert hatte, vielleicht nur als Pre-Visualization, vielleicht noch nicht fertig gerendert. Ansonsten gab es auch dann viel, hat er dann diese Sachen, wo er im Weltraum vor einer Station sitzt und einfach nur vor sich hin so ein Tagebuch schreibt. Da gab es dann keine Animationen, dazu. Ich habe mal auf YouTube gesehen, dass einer diese ganzen Sequenzen zusammengeschnitten hatte. Da kannst du dann irgendwie 5 bis 10 Minuten irgendwie die ganzen Tagebucheinträge von Jonesy hören. Den fand ich jedenfalls sehr cool als Charakter. Ich habe auch gehört, dass man den inzwischen spielen kann. Ne? Ich habe Fortnite selbst nie gespielt, aber das ist wohl ein spielbarer Charakter geworden sogar.
Also es gibt ihn als Skin, ja, das auf jeden Fall, auch in verschiedensten Formen. Also man spielt ihn nicht, also nicht physisch den Charakter, den man quasi hier kennengelernt hat in dem Storyverlauf, aber der Skin ist halt verfügbar.
Als Skin, okay. Ja. Dann, welchen hattest du eben noch erwähnt?
John? Sephiroth.
Sephiroth, natürlich. Da gab es auch Sequenzen. Da ist immer eine Sache, finde ich mal toll. Er sagt ja im Japanischen immer Cloudo, ne?
Ja.
Für Cloud, das ist toll. Man sagt so, krieg mal Cloud auf Cloudo. Lippentechnisch. Das ist einfach extrem ungünstig. Aber es ist halt die Vorgabe, ne? Und dann musst du halt das Cloud immer sehr breit ziehen, ne? Und da sieht man halt die Animationen oft auch nicht. Und die werden ja nicht angepasst fürs Deutsche jetzt.
Ja.
Also da war es eben auch ein Mix aus beidem. Wenn es Sequenzen gibt, kann man die sich mal angucken. Ansonsten nicht. Ich habe ja auch Tyr in God of War Teil 2 gesprochen, diesen einen Gott, Kriegsgott. Der hatte auch, da haben wir sogar die Schauspieler gesehen, wie sie mit ihren Punkten im Gesicht gefilmt wurden, mit so einer Kamera. Da konnte man halt auf deren Münder mitsprechen und wie später die Animation war, konnten wir dann auch nicht sehen. Also es ist mal so. Aber es ist ja jedenfalls eine schnelle Arbeit oft beim Computerspiel, weil man sehr, sehr viel Lines hat. Ich hatte das war eigentlich die größte, umfangreichste Rolle, die ich bis jetzt in Spielen gemacht hatte. Das war jetzt letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir das aufgenommen. Das war in Banishers Ghosts of New Eden. Das war auch ein ganz cooles Spiel. Also das hat sehr gute Wertungen erhalten. Ist auch so Third Person. Und da war ich der Hauptcharakter. Und da haben wir 100 Stunden aufgenommen, weil es sehr, sehr textlastig war.
Boah, ist natürlich viel.
Ja, das war entsprechend
anstrengend. Also wir reden so, ne? 100 Stunden du alleine.
Aufnahmezeit.
Also das heißt ohne, also du hast wirklich dann 100 Stunden, teilen wir das mal auf 8 Stunden pro Tag.
Ich glaube, wir haben 4 oder 6 Stunden an den Tagen gemacht.
Wow.
Und dann habe ich ja danach noch irgendwie synchron, ne? Also
und dann hast du auch noch weitergearbeitet.
Also bei mir ist ja, ich hatte das Glück, dass ich in den letzten Jahren gut gebucht war immer und habe dann eben Arbeitstag ging bei mir oft von 9 bis 24 Uhr, dass ich dann wirklich, weiß ich, 3 oder 5 Termine an dem Tag hatte. Und dazwischen, die sind ja leider nicht alle an einem Ort, dass du sagst, hier ist das Synchronhaus Berlin, alle Firmen sitzen da drin, alle Studios, du musst nur in den nächsten Stock gehen.
Ja.
Da musst du wirklich zwischendurch eine halbe Stunde, Stunde manchmal nach Babelsberg rausfahren, dann wieder hoch nach Wedding, dann wieder runter in den Süden. Und so bin ich auch viel im Auto unterwegs. Habe auch mal, klar, Pausen zwischendurch. Aber also an extremen Tagen, als es die ganzen Streaming-Anbieter noch produziert haben, was das Zeug hält, da bin ich von 9 bis 24 Uhr des Öfteren unterwegs gewesen. Also auch jeden Tag dann.
Ja, das ist ja etwas, was, glaube ich, viele, die sich Serien angucken auf Deutsch, die missinterpretieren das auch ganz oft, dass das ja, also klar haben die Schauspieler auch ihre Arbeiten, aber gerade die deutsche Synchronisation, dass das ja auch echt ein Knochenjob ist. Also vor allem, du sagst ja auch nicht, wir haben ja gerade gesagt, One Take Wonder, das mag es vielleicht auch mal geben, aber das ist ja nicht die Regel. Gerade wenn du dann eine Regie und Tonmeister mit im Studio hast, die halt sagen, jetzt mach's bitte nochmal neu. Du hast ja schon auch ganz, ganz viel mehr zu tun, als nur quasi, ich schaue mir die Serie einmal an oder die Folge einmal an und spreche das einmal mit und dann ist das durch. Das ist ja schon auch viel, viel Arbeit. Also ganz großen Respekt auch an der Stelle. Ich bin ja ihr habt das ja schon ein paar Mal gesagt in anderen Formaten, ich bin ja seit Kindesbein bin ich ja ganz großer Fan der deutschen Synchro. Schon immer gewesen, Hörspiele war schon immer mein Thema und deshalb bin ich so froh, auch hier diese Möglichkeit zu haben, Menschen wie dich, da einfach den Leuten auch nochmal ein bisschen näher zu bringen. Einfach, dass die da draußen auch merken, guck mal, wie viel Arbeit steckt dahinter. Und jetzt ist ja gerade auch ein ganz, also Konrad sagte es in der letzten Folge, dass das Damoklesschwert der KI hängt ja quasi über der Synchronbranche. Und wie geht's dir denn damit? Hast du da auch so ein bisschen Bedenken, wenn das kommt? Oder dass das irgendwie überhaupt da ist?
Absolut. Also das ist ein Ding, es ist ganz gut ausgedrückt mit Damoklesschwert. Ich höre mir ja immer die neuesten Entwicklungen an, also wie weit sind die KI-Stimmen jetzt? Dass das kommen wird, steht außer Frage, meines Erachtens nach, weil es ist eine Technologie, die existiert, die wird nicht weggehen, die wird immer besser werden. Auch die generativen Bild-KIs, Video-KIs was es alles gibt, weil wenn man es kann, wird's gemacht. Und da geht's ja dann auch natürlich wieder um Kostenersparnis. Jetzt ist das Ding, die sind jetzt noch nicht so weit, dass sie synchron ersetzen könnten. Aber ich denke mal so, manchmal gibt's ja einfach so einen Sprung, hey, es gibt die neue Version morgen. Und auf einmal ist es aus irgendeinem Grund total geil.
Auf einmal geht alles,
ja. Ja. Jetzt brauchen sie ja immer noch, also um richtig gute Ergebnisse hinzukriegen, von der Emotionalität und dem Spiel, brauchen sie im Moment einen Sprecher oder zwei, die die Rollen immer noch tatsächlich klassisch synchronisieren, aber der kann alle Rollen sprechen. Das ist so ein Ansatz und dann wird die Stimme danach einfach mit KI verändert. Also eigentlich wird eine neue Stimme draufgelegt, aber gespielt wird das von einem Menschen. So kriegst du die Emotionalität, die Pausen und alles, was so gebraucht wird, rein. Du kannst nicht auf Knopfdruck sagen, mach das jetzt Deutsch oder Französisch oder was auch immer. Das funktioniert halt noch nicht. Das Ziel ist ja irgendwie, Brad Pitt soll in allen Sprachen mit seiner Originalstimme sprechen und das wird dann als besonders authentisch verkauft. Jetzt ist ja, das ist mir jetzt erst vor ein paar Tagen bei Google aufgeploppt, der Film Black Dog.
Dieser asiatische Film, gell?
Asiatischer Film, ich habe den jetzt nicht gesehen. Der kommt jetzt ins Kino oder ist im Kino und es wird verkauft. Es ist der erste komplett mit KI synchronisierte Film auf Deutsch. Ich weiß nicht, aber da stand auch irgendwo in der Pressemitteilung drin, es hätten auch Sprecher mitgearbeitet. Jetzt frage ich mich dann wieder, okay, wie jetzt KI? Ist es jetzt wieder einer, der die Rollen gespielt haben soll und der wurde nur hinterher verändert? Oder was war der Sprecheranteil?
Ja.
Verkauft wird es von dieser Firma, die das gemacht hat, als komplett KI-synchronisierter Film. Und ich habe mir den Trailer gesehen und habe den natürlich auch sofort Kollegen gezeigt. Der meint, ja, kenne ich schon, furchtbar. Und da fehlt halt die Emotionalität, es fehlt das Spiel, es ist einfach stumpf. Für mich funktioniert es schon an Stellen, wo so ein Wort gerufen wird. Ich weiß, in dem Trailer ist so ein Ding, rennt da eine Treppe hoch um die Ecke und vorwärts oder was er da ruft, weiß ich nicht, so ein Wort. Also, das klang gut, da kann ich gar nichts sagen. Ne? Aber sobald du dann was hast, wo eine Stimmung, ein Gefühl etc. transportiert werden muss, da funktioniert es halt nicht, da ist es flach. Und wenn du dir die Kommentare unter diesem Trailer durchliest, die sind jetzt, vielleicht sind das nur Kommentare von Cineasten oder Leuten, die Stimmen oder deutsche Synchro toll finden, weiß ich nicht. Aber das sind also hunderte von Kommentaren und ich habe nicht einen gesehen, der gesagt hat, Mann, ist das toll, das ist die Zukunft vom Synchron, vom Film. Das alle sagen, Grotte, wie kann man das so einem Film antun? Der Film soll ja sehr gut sein, tolle Botschaft haben, aber durch die Synchro komplett versaut sein. Das ist der Punkt mit den KI-Stimmen und wie das immer mehr in unseren Alltag reinwachsen wird, ist für mich halt so vorgezeichnet, die müssen ein Level erreichen, wo sie einfach nicht mehr negativ auffallen. Da müssen sie noch nicht toll sein, sie müssen nur okay sein. Ne? Jetzt, wenn du von ChatGPT 4o die Stimme hörst, ich habe jetzt die auch zum ersten Mal ausprobiert, ich habe mir dann den Weihnachtsmann eingestellt.
Okay.
Dann gefragt, was muss ich machen, wenn ich Husten und Fieber habe? Ho, da musst du erstmal zum Arzt gehen, mein Kleiner. Ja, egal, was du ihn fragst, so, ich bin todsterbenskrank. Ho, ja, das ist nicht gut. Er lacht halt jedes Mal davor. Ne? Aber das klingt schon ziemlich ziemlich geil. Also wenn du jetzt nicht jemand mit dem höchsten Anspruch bist, du sagst, ist Deutsch, es stört mich nicht, der redet, der verschluckt keine Silben, es klingt auch irgendwie, vielleicht, es klingt, die können ja Emotionen reinrechnen, sage ich mal, reinspielen. Ja. Die sind vielleicht passen die gerade nicht. Also wie der Weihnachtsmann, der, wenn ich sage, hier, ich werde bald sterben, was muss ich tun? Und der lacht dann erstmal, ist halt der Charakter, der ist halt immer lustig, der kann nicht ernst sein dann. Ne?
Ja.
Aber da arbeiten die ja alle hin. Wenn du, also ich glaube, dass dieses Level oder so ein Akzeptanzlevel irgendwann erreicht sein wird, und das ist nicht mehr fern, meiner Ansicht nach, wo du sagst, die Stimmen klingen völlig okay, ich kann mir Sachtexte vorlesen lassen, ich kann mir Zeitungsartikel vorlesen lassen, ich lasse mir immer mal vom Spiegel Online einen Artikel vorlesen und die benutzen irgendeine alte KI-Stimme, die einfach, oder zwei, ein Mann und eine Frau, die sind beide furchtbar. Trotzdem, wenn es nicht anders geht, lasse ich mir mal was vorlesen. Die klingen grauenvoll. Es gibt viel, viel bessere, aber irgendwie machen die auch nichts Neues da rein.
Die warten aufs KI-Upgrade wahrscheinlich. Genau.
Und dann, wenn es einfach so ein bisschen in die Hörgewohnheiten reinkommt, ne, bei YouTube hört man jetzt immer wieder Werbeclips zwischendurch, die eindeutig mit KI vertont sind und zwar schlecht. Aber wenn das einfach oft genug ins Ohr geht, irgendwann merkst du, okay, ja, ist akzeptiert, das geht. Genauso wie so schlechtes Werbedeutsch oder lustiges Werbedeutsch auf Plakaten, ne? Irgendwie so Sprüche, die Wortspiele haben. Wenn man das oft genug liest, dann kommt es in den normalen Sprachgebrauch. Wenn du oft genug eine Stimme hörst, die nicht total perfekt ist, dann gewöhnst du dich, glaube ich, auch da dran. Und dann kommt es irgendwann in der Synchro in kleinen Rollen, dann in größeren Rollen. Vielleicht gemischt mit, das macht ein Schauspieler die Hauptrolle, wird dann nur verfremdet, also vielleicht spricht er drei Hauptrollen oder sowas, wird dann verfremdet in andere Stimmarten und die anderen Rollen sind schon komplett KI. Und irgendwann hat sich das so vermischt, dass der Zuschauer das gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Ein Problem ist natürlich, dass die, ich merke das bei der Arbeit, wenn wir synchronisieren, es gibt einfach Stellen, wo ich denke, wie sollte die KI das denn jetzt lösen? Also wenn man jetzt dran denkt, es soll so ein, du hast einen Button und sag, mach Deutsch, mach Chinesisch, mach Englisch und vollautomatisch, dass das alles fehlerfrei perfekt rauskommt, das wird, also ob das jemals passiert, weiß ich nicht, weil du hast ja auch die Problematik der Pausen zwischendrin, Zäsuren und dass du nicht einfach irgendwo aufhören kannst zu reden, dann redest du weiter. Das ist ja auch für uns als Synchronschauspieler oft der Punkt, du hast eine ungünstige Pause vom deutschen Text, aber das ist leider im Bild eben so, du musst es so machen und dann musst du diese Pause geschickt spielen. Und dann brauche ich auch manchmal ein paar mehr Ansätze, dass das nicht einfach klingt wie, als hätte ich aufgehört zu reden.
Ja.
Du warst doch nicht also an so einer, an einer günstigen Stelle irgendwie den Bruch. Dann ändert man mal den Text und guckt, ob man besser darüber kommt mit einer neuen Variante, ne?
Also. Na gut, das macht der KI hat noch nicht, ja.
Nee, und es wird dann wahrscheinlich viel Handarbeit gefragt sein. Dann wollen sie natürlich auch das Bild gerne ändern, die Lippen animieren, also umanimieren. Was dann wieder die Frage ist, ist das dann noch authentisch? Also, es wird ja oft mit dieser Authentizität eben geworben, wie auch für dieses Black Dog Ding, dass man jetzt so nah am Original ist wie noch nie zuvor. Na, du machst halt alles vom Computer. Das ist also, Menschen machen das dann jetzt nicht mehr im Deutschen. Das ist also eigentlich für mich auch wieder ein Schritt weg davon. Wo es auch ein Problem ist, ist bei Hörbüchern. Das ist in Amerika anscheinend so, das habe ich mal gelesen, 50% des Hörbuchmarktes würden schon von Stimm-KIs gesprochen werden. Da frage ich mich halt, welche Art von Büchern? Es gibt also von Apple, glaube ich, eine Prosa-KI, also die halt Romane lesen können soll. Sachbücher kann ich mir ja noch vorstellen, wobei es auch Sachbücher gibt, die eben mehr leben, die man besser aufnehmen kann, wenn du einen guten Sprecher hast, der dir das eben gescheit verkaufen kann, ne?
Ja.
Zum Beispiel die Biografie von Steve Jobs oder sowas, ne? Die hat Frank Arnold gelesen, das ist total spannend. Also die Biografie an sich ist spannend, aber der liest die auch unterhaltsam und schön, ne? Den kann man dann gut folgen.
Ja.
Und wenn du an sowas wie Rufus Beck oder so mit Harry Potter denkst,
ja.
Oder Dirk Bach damals für die Walter Mörs Romane oder jetzt Andreas Fröhlich. Das ist ja nicht vorlesen, das ist ja eine Interpretation. Und die KI kann bis jetzt den Text nicht interpretieren. Sie versteht nicht, was sie liest, was da steht. Und deswegen kann sie noch nicht so eine Darbietung abliefern auf Knopfdruck. Du müsstest dann überall Hebel einstellen, hier mach mehr Emotion das, mehr das und dann kommt irgendwas bei raus, was du nicht beeinflussen kannst. Dann frage ich mich halt, ist es nicht mehr Arbeit, das alles fein zu tunen mit einer KI, mit einer Software, wo du einen davor sitzen haben musst, der dann die Regie führt, der das Künstlerische im Ohr haben muss, der sagen muss, jetzt ist toll. Oder du nimmst einfach einen Profisprecher, der das in einem Rutsch dir macht und eben einzigartig und nicht aus der Konserve. Es wird sich dahin entwickeln in irgendeiner Weise. Ich denke, es kann sich teilen so ein KI-Markt und ein Premium-Markt, aber da werden dann im Premium-Markt nicht so viele Kollegen mehr übrig sein, weil die meisten sich was anderes suchen müssen.
Also ich hoffe wirklich sehr, dass auch wenn wir als Podcast hier nur einen kleinen Teil dazu beitragen können, aber dass wir im Grunde zumindest einfach so ein bisschen sensibilisieren können, dass deutsche Synchronarbeit einfach wirklich viel Arbeit auch ist, natürlich dann auch natürlich auch einfach ein Kostenpunkt am Ende des Tages ist, aber so wie du es halt gerade auch sagst, dass Emotionen zu übermitteln, ja, gerade wenn wir uns irgendeine Serie angucken, ich habe jetzt gerade zuletzt Arcane gesehen, also großartige Serie auf Netflix, wo Emotionen wirklich ganz im Vordergrund stehen und wenn du die nur als KI-Voice in irgendeiner Form hättest übermittelt bekommen, weiß nicht, ob mir das genau diesen Kick gegeben hätte, wie jetzt das, was ich jetzt gesehen habe und das, was ich gehört habe. Also alle da draußen, die jetzt zuhört und sagt, Mensch, ja, das war mir gar nicht so bewusst. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich dagegen was machen können, aber vielleicht schaut einfach alles, was ihr könnt, auch mit in Deutsch an und nicht nur auf Englisch, damit da einfach die deutsche Synchronarbeit auch weiter gefördert werden kann und auch gefordert werden kann.
Was ich auch sehe in dem Bereich, was abgesehen jetzt mal, dass da unser Job so auf dem Spiel steht von allen Gewerken, die da ja mitarbeiten, ist einfach eine gesellschaftliche Implikation auch für die Demokratie, für Gefahren von Deepfakes mit diesen Enkeltrickstimmen. Du kannst brauchst so wenig von der Stimme nur, um die Stimme jetzt komplett nachzuklonen und anzurufen und einfach wie ein anderer Mensch zu klingen, glaubwürdig. Mhm. Also dann ist die Frage, drückst du dich auch so aus wie der Mensch? Aber es ist einfach, du hörst eine Stimme, so, und dann kannst du auch noch das Ganze jetzt mit Bild machen. Da werden ja Politiker schon richtig durch den Kakao gezogen.
Ja.
Oder in China wurde ein Banker dazu gebracht, Millionen irgendwo hin zu überweisen, weil er dachte, sein Chef hätte ihn angerufen, ne? Und das ist jetzt mit Wahlen etc., das ist eine Gefahr für die Demokratie. Und deswegen sollte man irgendwie die KI, also muss reguliert werden in dem öffentlichen Bereich. Es wird natürlich immer dann die Leute geben, die in der Garage ihre KI trotzdem selbst machen. Ne?
Ja.
Da kannst du dann keinen Einfluss nehmen, dann da wird es Straftaten geben etc. Aber dass man versucht, das gesellschaftlich irgendwie eine Kennzeichnungspflicht zu haben etc., das ist, da sehe ich eine große Gefahr einfach für die gesamte Gesellschaft mit KI-Stimmen und den Video-KIs. Das ist wirklich nicht ohne.
Wir hoffen einfach wirklich aufs Beste, dass wir hier diese Markierungspflicht bekommen. Also ich sag mal so große Unternehmen wie Meta, die jetzt Instagram zum Beispiel haben, die haben ja eine KI-Erkennung teilweise auch. Also gerade bei Bildern, die dann hochgeladen werden, erkennt das Ding eigentlich auch ganz gut, ob das eine KI ist und markiert es dann automatisch. Es gibt natürlich auch Künstler, die Bilder selber konzipiert haben oder Fotografen, die dann natürlich ein bisschen nachbearbeitet haben, ne, weil sie irgendwie Lichteffekte mit reingepackt haben, und dann greift die KI. Also die KI sagt quasi, dieses Bild ist KI, und ist natürlich auch, also ist ein schmaler Grat, hoffen wir einfach wirklich hier aufs Beste. Aber lass uns nochmal zurückkommen. Also ich finde, das ist ein Thema für sich. Ich glaube, da müsste man wirklich mal eine ganz eigene Folge zu machen, weil da kann man, glaube ich, ganz viel wirklich lernen und auch erfahren drüber. Und gerade auch, wenn du sagst, da hängt ja auch ein bisschen was mehr als nur mein Job dran, da hängen ja auch ein paar mehr Jobs dran am Ende des Tages. Aber lass uns nochmal zurück auf das schöne Thema dieses Podcasts kommen. Und zwar auch Star Wars oder halt auch Synchronarbeit. Wir hatten im Vorfeld schon mal gesprochen, du hattest mir mehr oder minder schon gesagt, naja, wenn es um Star Wars Fandom geht, so wie eine Fanbase oder so, ich bin jetzt so der Erste, der mal gesagt hat, hallo Florian, hast du Lust, mal mit mir über Star Wars zu sprechen, weil du doch deine Rolle gesprochen hast? Du hast da noch keine Einladung irgendwo hinbekommen, weil wahrscheinlich das gerade im Star Wars-Bereich die Rolle vielleicht einfach noch zu klein ist. Oder ist das allgemein ein Thema, dass du noch, also warst du auf irgendeiner Veranstaltung schon mal als Synchronwirkender irgendwie eingeladen, wo es hieß, guck mal, wegen der Rolle laden wir dich jetzt ein?
Nee, mich hat noch keiner eingeladen.
Dann wird's aber mal Zeit.
Bin auch total beleidigt.
Also dann sollten wir das mal angehen. Also jeder, der es jetzt hört und sagt, Mensch, der Florian, der klingt ja super, den würde ich gerne noch mal live auch irgendwie interviewen und sehen. Aber es ist schade, jetzt hast du es gerade ein bisschen überspielt. Witz gesagt, bin schon fast beleidigt. Hast du mit sowas irgendwann mal gerechnet, dass das mal käme, oder ist das einfach als Synchronwirkender so gar nicht das, also man, das ist ja auch ein Job und man diese Ergänzung ist ja vielleicht also gar nicht zwangsläufig.
Ich wüsste jetzt nicht, warum man mich da einladen sollte. Also ich habe die Rolle gesprochen, klar, aber ich habe sie ja nicht gespielt. Ich habe sie also nicht original gespielt. Ich frage mich, was ich auf so einer Veranstaltung sollte. Also außer, dass vielleicht Leute sagen, ey, du bist doch die Stimme von, aber das wird man ja auch nur merken, wenn ich mal was sage. Und denke ich, also, ja, ich bin die Stimme von, okay, aber sonst bin ich auch ein ganz normaler Fan jetzt so. Ne? Mhm. Also ich kann weder der zur Rolle einen tiefgründigen Hintergrund beitragen, weil ich auch nicht mehr weiß, als der es gesehen hat, über die Rolle. Weil wir gucken uns das Ding ja an. Der Regisseur ist nicht beim Dreh dabei und redet mit dem Drehbuchautor und mit sonst wem und hat noch tiefgreifende Infos, die man jetzt dann für Fans auf so einer Veranstaltung raushauen könnte. Also so
verstehe ich
das mir. Ne? Ja. Das heißt, ich weiß genauso viel wie jeder andere. Ich habe den halt gesprochen. Und das fand ich cool. Und das finden dann Leute cool. Und das finde ich cool, dass die es cool finden. Aber sonst denke ich mir, ey, Fan, ich auch. Und jetzt, was machen wir jetzt?
Lass uns gemeinsam Fan sein.
Ja, ja, also cool. Ich wüsste nicht, was ich auf einer Bühne oder, ich habe ja schon gesehen, dass Leute dann auf einer Bühne sind und jetzt hier kommt die Sprecher von Tralala und so, ne? Und gerade wenn ich jetzt nicht die große Hauptrolle bin, die durch die ganze Serie oder den Film trägt, denke ich noch mehr, was soll ich denn da?
Ja, also ich habe das jetzt gerade, vor ein paar Wochen war ich auf der Comic-Con in Stuttgart gewesen, da war zum Beispiel Sascha Rotermund, ist ja dann auch, ihr habt ja quasi indirekt dann ja auch miteinander gearbeitet, als Mando, der hat natürlich dann, klar, der hat die Rolle dann komplett gesprochen, der hat dann auch so ein bisschen Erfahrungsberichte noch mitgebracht, oder auch Florian Kleid war mit vor Ort, der war auf der Promotion-Tour für das neue Indiana-Jones-Videospiel, wo er Harrison Ford jetzt spricht. Fand ich auch ganz spannend, weil der ja auch den jungen Han Solo in Solo Star Wars Story gesprochen hat. Also von daher, das ist natürlich schon ganz cool, und ich würde es dir ja natürlich trotzdem auch wünschen, dass man vielleicht irgendwie, ja, dass man einfach auch hier trotzdem wieder mehr auch die Leute hinter den bekannten Gesichtern sieht, die dann dieser Person auch eine Stimme leihen. Also ich find das schon schön. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwas, dass mich mal jemand fragt und dann rufe ich dich mal an und sag, Mensch, Florian, guck mal, ich hätte da eine Anfrage, hättest du vielleicht doch Lust.
Also Bock habe ich auch sowas grundsätzlich schon, wenn sich's einrichten lässt.
Ja, cool. Hm? Das ist doch ein cooler Plan. Weil du, ja, dann halte ich dich mal auf dem Laufenden.
Interessant finde ich auf jeden Fall in dem Zusammenhang, wenn man jetzt nochmal kurz einen Rückschwenk auf diese KI-Sache macht, ne?
Ja.
Das Schöne ist ja, dass es diesen Fandom gibt für Star Wars, für Franchises und dass du sagen kannst, ey, wir haben jetzt hier wenigstens die deutsche Stimme da von der Rolle XY. Wenn das alles mal eine KI macht, dann hast du bei diesen Events, fällt dann einfach was weg, ne? Da ist nicht hier, wir haben Richtig. Die KI-Stimme von eingeladen. Also, das ist so, es gibt einfach andere Kunst, die dadurch auch entsteht. Oder dass du sagst, hier, jetzt bin ich hier in deinem Podcast, ne? Oder dann werd ich in einem Hörspiel irgendwo, tauche ich auf, weil man mich da und daher kennt. Und dann kann man sagen, also ich habe auch manchmal kriege ich ganz süß irgendwie mal eine Fanpost oder den Wunsch, ein Autogramm irgendwie zu schicken. Also es ist mir jetzt vielleicht 5-mal passiert in meinen seit ich in Berlin bin und so bekanntere Sachen auch gemacht habe. Und das finde ich schön, es wird alles wegfallen. Also es fällt ein Teil des Kulturguts irgendwie auch weg. Ne? Also es ist ja nicht nur im Synchron, es ist ja in so vielen Bereichen. Stell dir vor, die gesamten Star Wars Sachen oder egal welcher Filmbereich würde nur noch von generativer Bild-KI und Stimm-KI etc. gemacht werden. Dann hast du, dieser ganze Bereich fällt weg, diese ganze Kultur.
Star Wars lebt ja auch durch genau das Ganze und das würde es einfach kaputt machen. Ja,
also wovon sollst du noch Fan sein, außer von den Filmen dann? Also
Das stimmt. Wenn du
eine Convention bist, fallen dann viele Programmpunkte weg.
Ja, leider. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, willst du uns vielleicht sagen, arbeitest du gerade an irgendetwas, was in naher Zukunft kommt, wo du schon was zu sagen darfst? Also Star Wars wirst du wahrscheinlich jetzt nicht erwähnen können. Ich glaube, dann hätten wir auch schon längst gehört, ob Dr. Pershing wiederkommt in irgendeiner Form. Aber an was arbeitest du aktuell?
Aktuell an gar nicht mal so viel, weil es ja so ist, dass in Hollywood gestreikt wurde. Erst von den Drehbuchautoren, meine ich. Und dann, als die mal so langsam fertig waren, haben die Schauspieler gestreikt. Und dazu kam gleichzeitig diese ganze Streaming-Anbieter-Geschichte, dass die gemerkt haben, wir produzieren zu viel und kriegen zu wenig Geld rein. Deswegen wurden ja so viele Produktionen in Hollywood gecancelt. Und ich glaube, die haben jetzt 20% Arbeitslosigkeit da in L.A., für den ganzen Bereich. Deswegen ist bei uns auch tatsächlich in der Branche ein bisschen weniger was los. Also ich habe nicht hier, wie gesagt, vorhin 9 bis 24 Uhr gearbeitet. Ich arbeite jetzt halt vielleicht zweimal am Tag, vielleicht dann nur eine halbe Stunde und dann mal 2 Stunden oder auch mal gar nicht. Also es ist weniger los. Und im Moment habe ich, ich weiß aber nicht, ob ich sagen darf. Das ist immer die Gefahr. Man darf nichts sagen.
Also du arbeitest an etwas, okay.
Also ich hatte gestern und so eine coole Rolle, wo ich mich freue. Ich kann das anders formulieren. Über, ich glaube, 7 Jahre war ich in Chicago Medical
drin. Okay.
Das ist auf Vox, ne? War ich Dr. Ethan Choi, der ist ein asiatischer Arzt in der Notaufnahme, den kennt man aus ganz anderen Rollen noch, da habe ich ihn aber nicht gesprochen, ich habe ihn nur in dieser Arztserie gehabt. Und der hat neue Projekte, da bin ich auf jeden Fall auch mal wieder mit dabei. Habe ich mich sehr gefreut, weil er hat sich aus Chicago Medical nämlich rausschreiben lassen. Oder ja, weil er nämlich dann hinter die Kamera gegangen ist, war ich ziemlich beleidigt. Wir haben es 3 Staffeln weitergemacht, aber ohne ihn, also ohne mich. Okay. Das ist ärgerlich. Ne? Es war so ein Jahr, da endete Last Kingdom, da endete für mich Chicago Medical, dann endete noch irgendwas. Also da sind so 4 oder was große Hauptrollen gingen bei mir aus irgendwelchen Gründen zu Ende auf einmal.
Ja.
Im nächsten Jahr so, hoffentlich kommt mal wieder was Durchgängiges, weil dann werden wir ja was zu tun haben. Ne?
Ja, klar.
Wenn man was lieb gewonnen hat so als Rolle, ist natürlich besonders schade, wenn das dann aufhört. Aber habe ich konkret jetzt nichts Großes, also das was halt cooles Ding war, dieses Spiel Banishers, wie erwähnt. Und sonst im Januar machen wir einen Kinofilm. Da bin ich jetzt zufällig drauf gekommen. Aber ich sag mal so, ich muss auch so vorsichtig sein. Ich sag lieber nichts. Ich
habe alles
unterschrieben
gut.
Jetzt. Ne?
Das ist es auch alles fein.
Es gibt einen Trailer oder ob der schon online ist, weiß ich auch wieder nicht. Den haben wir vor 2 Wochen gemacht. Also wenn ihr meine Stimme in irgendeinem Kinotrailer hört, dann bin ich demnächst vielleicht auch die Stimme davon.
Wir können es ja so machen. Wenn du kannst es ja nachher nochmal gegenchecken und wenn es einen Trailer gibt, dann schickst du mir den einfach und dann packe ich den in die Shownotes. Dann wisst ihr da draußen, wo Florian im nächsten Jahr mitspricht.
Das richtig.
Ist, ich glaube, das ist die cleverste Form, weil da brauchst du es mir auch jetzt nicht zu sagen.
Ich sag dir gar nichts.
Siehst du eben drum.
Ja, das ist wirklich wirklich ein Problem geworden, dass man, manche Leute, also gab es ja anscheinend Klagen irgendwo, ne, dass hier, wenn einer was ausplaudert und so, die Studios und Produzenten sind da so hinterher, ja, dass da nichts geleakt wird im Vorfeld. Ich meine, ich finde das für den, wenn ich nichts über den Inhalt von einer Sache verrate, finde ich völlig irrelevant, ob ich jetzt da sage, ich bin die Stimme in dem Film von der Rolle. Also klar, wenn man aber nicht weiß, kommt Dr. Pershing wieder und ich sage, wir sind gerade in Synchronaufnahmen und ich spreche ihn gerade wieder, dann, ach, der lebt noch, dann weiß es jeder. Und das war schon spoilern, das würde mich dann eine Klage wahrscheinlich und große Geldstrafen einbringen. Ne?
Ja, das muss ja auch nicht sein.
Vorsichtig sein irgendwie.
Ja, also von daher, also auch, es gibt ja auch so Situationen, dass man sagt, naja, eine neue Staffel und man spricht dann irgendeinen Charakter und vielleicht, ja gut, jetzt haben wir ja festgestellt, so eine klassische Feststimme. Es gibt ein paar Charaktere, die du oder ein paar Schauspieler, die du auch schon öfter mal gesprochen hast. Aber jetzt, wenn du jetzt hier die Arzt-Serie nochmal nimmst, jetzt sagen wir, es geht dann doch weiter und plötzlich bist du dann im Cast mit drin, dann wäre ja klar anzunehmen, dass du vielleicht diese Rolle nochmal übernimmst.
Genau,
und das heißt, diese Rolle würde wiederkommen. Und das wäre natürlich als Spoiler vielleicht noch zu verstehen. Ja, also von daher,
es gibt ja so Detektive dann im Internet, ne? So die Fans, die wirklich ins letzte Forum reingucken, sagen, ah, der hat da was, jetzt guck mal.
Genau, ja, also nee, von daher, da wollen wir keine Gefahr ausüben. Dann lass uns mal zu einem Punkt kommen. Wir hatten im Vorfeld kurz gesprochen. Ich hatte in der Community mal nach ein paar Fragen gefragt. Hab also die Leute, die quasi uns folgen, gefragt so, hey, Florian kommt jetzt bald zu uns. Der hat die und die Rolle gesprochen bisher. Habt ihr da vielleicht ein paar Fragen? Und es sind ein paar reingekommen. Ein, zwei haben wir jetzt auch schon beantwortet. Die eine oder andere noch nicht. Wenn du bereit bist, würde ich einfach kurz loslegen.
Ja, leg los.
Jawohl. Die erste Frage ist in Bezug auf deine Rolle als Vegeta, über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen gehabt, und Sephiroth. Wie fühlt man sich denn als Sprecher, wenn man solche etablierten und von vielen geliebte Charaktere neu übernimmt? Macht man sich da irgendwie besonders Druck? Versucht man sich vielleicht auch an vorherige Sprecher, also bei Vegeta wäre das ja Oliver Siebeck, anzupassen? Oder behandelt man diese Rolle wie jede andere auch? Wie war das für dich?
Vegeta war ja das erste Mal, dass ich eine bestehende Rolle übernommen habe. Mhm. Und ich muss gerade so kurz überlegen. Ich glaube, es gab da auch kein Casting. Ist ja schon so lange her, ne? Ich wusste auf jeden Fall, oh mein Gott, das gibt's doch schon. Ich meine, es gibt genau diese Folgen. Die sind doch alle schon synchronisiert worden.
Ja.
Warum nochmal? Das habe ich bis heute eigentlich nicht verstanden. Ich weiß, es gibt da Filmmaterial oder Filler-Folgen, die jetzt in dem Dragon Ball Kai, in dem ich dann Vegeta gesprochen habe, gar nicht mehr drin sind. Aber ich dachte mir, ja, aber es werden doch keine neuen Szenen dazu gekommen sein. Also ich habe das jetzt nie verglichen, ich habe mir das nie die alte Version genommen, die neue mal abgespielt, sind da neue Szenen drin oder was? Also ich habe das nicht verstanden, wieso sie nicht einfach die alte Synchro wieder draufgelegt haben, weil das ist, was ich als Fan gewollt hätte von meinem Franchise. Weil ein Stimmwechsel einfach scheiße ist, das kann man nicht anders sagen, wenn es nicht notwendig ist. Wenn alles Material für alles eigentlich da war, hätte ich gesagt, kopiert das doch drauf.
Ja.
Also es ist eine neue Schnittfassung von Dragon Ball Z. Ich weiß auch gar nicht, wozu eine neue Schnittfassung. Es waren doch alle glücklich mit dem, was es gab. Das verstehe ich auch nicht.
Ja, sie haben es ja irgendwie nochmal grafisch ein bisschen aufpoliert. Aber selbst das hätte man ja auch halt unter Z laufen lassen können. Da hätte es ja am Inhalt des Bildes nichts geändert. Okay, ja, also, aber
Das ist mir ein totales Rätsel. Und dann, dass es dann diesen riesen Shitstorm da gab, kann ich total gut verstehen. Ne? Also haben sich ja die Geister gespalten oder die Fans gespalten. Ja. Find's schön, dass aber auch Leute da waren, die gesagt haben, nee, uns gefallen die neuen Stimmen oder mir gefällt die und die und die neue Stimme. Da fand ich doch die alte besser. Gab's ja auch solche Sachen. Es ist für die Kollegen und mich halt natürlich blöd, wenn man dann angefeindet wird im Internet. Aber ich bin jetzt auch nicht losgegangen, habe gesagt, ey Leute, wie findet ihr das alles? Also es wäre so, dass ich zufällig dann drüber gestolpert bin oder mir einer gesagt hat, ey, das ist ein ganz schöner Shitstorm unterwegs. Da war ja die Animania, die Zeitung, glaube ich, war mal im Studio bei uns bei den Aufnahmen dabei. Da gab es irgendwie so einen Bericht, den habe ich irgendwo auch bei mir noch liegen, habe ich mir dann geholt. Mir war bewusst, dass das ein schweres Erbe ist und sozusagen auch ein ungünstiges Erbe, weil man eigentlich nur verlieren konnte. Als die neue Stimme. Was natürlich dann, weil eine andere Situation ein bisschen war, dann gab es Dragon Ball Super und das gab es ja nicht vorher. Das war wirklich was Neues.
Ja.
Und da habe ich ihn dann auch weitergesprochen. Das heißt, da können dann die alteingesessenen Fans entweder aufs Japanische zurückgreifen oder eben eine Synchronsprache ihrer Wahl.
Ja.
Ich glaube, wir haben uns bis dahin noch ganz gut in die Rollen eingefunden und da habe ich sicherlich auch ein bisschen gebraucht, bis ich so meinen Vegeta gefunden habe. Von wegen die Frage, habe ich mich an Oliver Siebeck irgendwie angepasst? Es gab ja vorher noch Santiago Ziesma in den ersten paar Folgen oder eine Folge, so eine Version, ne? Mhm. Also es war quasi die dritte Stimme und da bei Santiago Ziesma sind die Leute ja auch auf die Barrikaden gegangen, obwohl es da noch keinen Gewöhnungseffekt gab. Die meinten nur, der passt halt nicht zu dem Charakter. Und danach war es einfach etabliert im Ohr, es ist jetzt Oliver Siebeck. Also man muss sich drauf einstellen und seinen eigenen Weg finden, die Rolle zu spielen. Mhm. Und da beim Japanischen, beim Anime speziell, finde ich es auch tricky, weil ich die Sprache überhaupt nicht verstehe. Und du hast doch nicht immer einen Synchronregisseur, der Japanisch spricht.
Ja, ja.
Und von daher wird mir da manchmal halt, oder wurde uns bei den Aufnahmen gesagt, ja, der ist jetzt gar nicht so traurig, wie du denkst, oder so sauer, wie du denkst, oder so ernst, wie du denkst. Das ist eigentlich eine ganz andere Stimmung. Ich so, ach so, ja. Aber es klingt für mich so, als wäre der total traurig jetzt. Also als Beispiel.
Bei den Japanern, das klingt manchmal sehr aggressiv dann auch. Also weil die dann, obwohl die dann total lieb und nett sind, dann so, ich liebe dich!
Und das muss ja halt einer dann sagen, ne, dass das jetzt eben so ist. Und manchmal denkst du, okay, aber es kommt auch nicht vom Bild. Also sagen wir, es kommt vom Bild oder es kommt aus dem Gesicht. Wenn die halt das aussieht, wenn die rumschreien und du sagst dann, ich liebe dich. Also es passt irgendwie nicht zusammen. Da musst du einen Mittelweg finden. Also da musst du dann deine Interpretation finden in Zusammenarbeit mit der Regie. Hat eine Weile gedauert, denke ich. Und für die Fans, erinnere mich mit Grausen an den Stimmwechsel bei Captain Picard in Star Trek Next Generation. Mhm. Da gab es irgendwann einen Wechsel. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es war sogar der Sohn des Originalsprechers, der dann die Stimme übernommen hat, wenn ich jetzt keinen Quatsch erzähle. Jedenfalls, die Stimmen passen für mich heute beide. Wenn der jetzt in einem anderen Film die andere Stimme hätte, wäre mir das auch egal, weil die einfach beide für mich Captain Picard inzwischen oder Patrick Stewart sind.
Ja.
Das ist ein Gewöhnungseffekt. Das ist wie wenn du irgendwie rumläufst, dein bester Freund, deine beste Freundin oder dein Partner, Partnerin, hat plötzlich eine andere Stimme, wenn du aufwachst.
Das ist schon merkwürdig, so, ja.
Was ist denn hier los? Also, wenn man sich das mal überlegt, also klar, das ist ein Gewöhnungseffekt und der Mensch ist ein Gewohnheitstier und das ist einfach furchtbar. Da kann man noch so gut spielen, im ersten Moment wird es einfach nicht gut ankommen.
Ja.
Und bei Sephiroth dachte ich auch, okay, den hat vorher gesprochen.
Ist ja nur in einem Film aufgetaucht vorher und auch in einem anderen Videospiel, da glaube ich aber auch nur auf Englisch, also in Crisis Core. Also ich glaube, im Film weiß ich es jetzt gar nicht, aber das war auch jemand ganz anderes. Ja.
Da wusste ich es auch nur so vage, okay, den gab es auch schon mal, dachte mir, okay, den Kollegen gibt es auch noch, wieso mache ich den jetzt? Das ist ja,
okay.
wenn man irgendwo hinkommt und soll plötzlich eine Rolle sprechen, von der man weiß, das spricht eigentlich ein Kollege, das ist eigentlich eine Feststimme von einem Kollegen.
Simon Jäger,
dankeschön, ja, ne, Namenshänger. Ich hatte den Fall, es gab einen Weltraumfilm mit so einem Weltraum-Alien, Jake Gyllenhaal, wie spricht man die Menschen aus?
Ich glaube Gyllenhaal, ja.
Ne, der hatte eine Hauptrolle da drin, da sind sie in einem Raumschiff oder auf einer Raumstation und dann kommt irgendwie so ein kleines Alien-Ding und frisst plötzlich alle auf. War eigentlich ein cooler Film. Den Titel habe ich auch gerade vergessen. Und da hatte ich im Trailer ihn gesprochen. Mhm. Und hieß so, ja, wenn der die eigentliche Feststimme ihn also da nicht kann oder so, was zur Diskussion stand, dass der irgendwie nicht da ist, im Urlaub ist oder so, dass den ich dann sprechen würde. Da dachte ich, okay, cool. Ne? Aber auch die Sache eben, okay, ja, aber ihr habt den Kollegen gefragt. Also nicht, dass ich jetzt plötzlich irgendwie auf den besetzt werde, aus welchen Gründen auch immer, und der weiß das gar nicht.
Ja.
Da gab es auch schon Probleme, dass dann der Kollege mit der Feststimme sagt, Moment, wieso sprichst du den denn jetzt?
Oh, okay.
Und es ist also verlangt so die Höflichkeit, wenn man weiß, ey, das ist eine Feststimme von irgendjemand anderem, dass man den, entweder wenn man ihn kennt oder die Nummer hat, irgendwie, also informiert, ne, mal fragt. Ich hatte es gab eine Serie, das war eine Comedy auf Lost, auf diese Serie.
Okay.
Ich hab's wieder mal nicht mit dem Titel.
Alles gut.
So, ich hab's also mitunter so viele Termine in den letzten, ich weiß gar nicht, also einige tausend Termine und einige paar hundert Rollen in den letzten 12-13 Jahren gehabt. Da kann man ja auch nicht mehr alles da sein.
Das wäre auch, glaube ich, echt viel erwartet, wenn man jetzt sagen würde, hier, jede Rolle.
Also, ne? Also die größten bleiben, oder die, wo ich sage, das war toll, die bleiben dann oft hängen. Die hat auch Spaß gemacht, aber da weiß ich noch, also es war so eine Persiflage auf Lost, da hat ein Kollege, Ozan Ünal, hatte den gesprochen in der ersten Staffel und in der zweiten war ich dann da und ich dachte dann so, ja Moment, aber, also ich kannte die Serie nicht, aber habe mir gedacht, der muss es doch in der ersten Staffel gegeben haben. Wer spricht denn den? So, ja, Ozan. Ja, wieso ist der nicht da? Na, der konnte nicht. Also, ach so, ja, mit Terminschwierigkeiten, vergessen, den rechtzeitig anzumelden, der war dann nicht mehr zu kriegen, aber das muss jetzt gemacht werden. So.
Ja.
Da habe ich Ozan Bescheid gesagt und nochmal gefragt, auch, ne, damit ich sicher bin, und hier, ich soll deine Rolle jetzt sprechen. da muss man sich eben ein bisschen kollegial zeigen und nicht einfach irgendjemandem was wegsprechen, sozusagen. Ne?
Finde ich aber einfach du bist nur fair. Auch, du bist auch dann aktiv mit vielen Synchronkollegen dann auch im Austausch. Also gerade, wenn du jetzt sagst, in dem Fall, da hast du dann nochmal nachgefragt, wie hast du das gesprochen oder damit du quasi diese Rolle besser übernehmen kannst? Oder war das dann einfach, okay, jetzt ich bin jetzt die neue Stimme, ich habe ihm Bescheid gesagt, ich mache das jetzt so, wie ich möchte? Oder hast du dich dann daran orientiert, an der Stimme aus der ersten Staffel?
Das Problem ist, also man sucht ja, wenn eine Umbesetzung stattfindet, aus welchen Gründen auch immer, sucht man eigentlich jetzt für den Zuschauer eine Stimme, die ähnlich klingt.
Ja, ja.
Also einfach vom Stimmklang, damit der Bruch vielleicht nicht so fies ist. Also das finde ich zumindest als ideal. Du findest das aber nicht immer. Ne? Aber jetzt zum Beispiel, du hast Florian Kleid erwähnt oder Bernd Egger, die haben ja beide witzigerweise in der Stimme was drin. Florian Kleid, was an Harrison Ford Wolfgang Pampel erinnert, so an, ne? Da ist einfach was drin, wo du sagst, das klingt echt voll wie Indie, das kenne ich so, oder wie Han Solo. Und bei Bernd, der kann halt den Arnie und so ein bisschen rauskehren, was auch einfach irgendwo mit drin steckt, ne? Und das ist eine ideale Besetzung für diese Schauspieler. Ich habe da nicht gefragt, hier Osam, wie hast du den gespielt? Weil das ist ja das, was ich dann aus dem Original nehme. Also ich kann mir jetzt nicht dann stundenlang die Aufnahmen von Osan anhören und dann versuchen, Osans Stimme nachzumachen. Es gibt ja so ein sogenanntes Voice-Match, wo du dann, wo es vorkommt, dass man bestellt wird, weil jemand im Urlaub ist oder sowas. Und es wurde noch ein Retake gefunden. Da wird was ausgetauscht, es wurde was übersehen, vergessen, was dazugekommen. Und der ist aber jetzt wirklich nicht zu kriegen, aber morgen ist die Premiere, das muss jetzt raus. Bitte, du klingst so ähnlich wie er, kannst du versuchen, noch ein bisschen ähnlicher zu klingen? Und dann macht man das, ne? Also den Fall, ich musste auch öfter mal einspringen für irgendwas, das sind dann so kleine Sachen, nicht, dass du jetzt eine ganze Folge sprichst.
Okay.
Und kam auch vor, dass das, ich hatte den, bei Walking Dead war das, glaube ich, ich war im Urlaub und Walking Dead wurde ja so produziert, dass jede Woche eine neue Folge erschienen ist und aber auch synchronisiert werden musste. Das ging immer so Hand in Hand. Und wenn dann natürlich jemand krank ist oder im Urlaub ist oder sowas, dann konnte der das ja nicht synchronisieren rechtzeitig.
Ja, ergibt Sinn.
Und dann hat irgendein Kollege mich als Alden vertreten, keine Ahnung wer. Und ich kam dann aus dem Urlaub zurück und habe dann einige Wochen oder Monate später wurde ich nochmal geholt für die DVD-Version oder irgendeine Kaufversion oder sowas. Und dann wurde es ausgetauscht. Vielleicht spannend. Auch im Stream wahrscheinlich auch, ne, damit es dann wieder konsistent ist. Das finde ich dann total toll.
Das ist ja wirklich spannend. Cool.
Ja.
Dann gucken wir mal, jetzt haben wir gerade die nächste Frage auch schon beantwortet, was die Orientierung jetzt angeht. Also da wurde jetzt gerade auch nochmal Vegeta angesprochen und die Orientierung an Oliver Siebeck. Dragon Ball Z kanntest du vorher, aber hast du gesehen gehabt oder war das für dich dann auch nochmal neu?
Das war neu. Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich bin als Kind da nicht mit in Kontakt gekommen. Ich hatte mal Naruto ein bisschen geguckt, aber ich weiß nicht, in welchem Jahr das in Deutschland auf Sendung ging. Wie gesagt, ich bin Jahrgang 78. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen verpasst. Vielleicht war ich gerade schon ein bisschen zu alt oder so. Ich kam mit Anime wenig in Kontakt. Ne?
Also da warst du, ich glaube, ich habe das gesehen. Ich bin 85er Baujahr. Das heißt, ich habe das gesehen. Da war ich, glaube ich, so 15 rum. Lass das so gewesen sein. Also dann warst du halt schon da. Ne? Hast du die 20 schon gehabt.
Ja.
Von daher ist es da wahrscheinlich einfach gar nicht mehr die Zielgruppe in dem Moment auch gewesen. Ja,
also denke ich mal. Also ich wusste, das gibt es und dass das ganz bekannt ist, aber habe das nie gesehen.
Okay.
Ich habe auch hier, dann hinterher habe ich dann eine Blu-ray bekommen, Staffel 1 oder sowas. Oder die ersten paar CDs, weiß gar nicht, wie viele Folgen drauf sind. Die steht bei mir immer noch im Schrank. Ich wollte es mir immer mal angucken, aber dann habe ich es auch so oft gesprochen und ich weiß, es sind minutenlange Schreie drin.
Ja.
Ich denke so, will ich das jetzt gerade nochmal angucken? Ich gucke jetzt lieber irgendwas anderes, was ich noch nicht kenne. Ne? Das ist
ja. Ja, okay. Das finde ich nachvollziehbar, definitiv.
Ja. Das war auch eine Herausforderung. Also wir haben manchmal auch so, ich kann zwar sehr lange schreien, da musst du ja auch so schreien, dass die Stimme dabei nicht kaputt geht, danach hast du wieder normale Szenen oder danach einen anderen Termin, wo ich eine Dokumentation spreche und da darf ich halt dann nicht total heiser werden. Also es ist eine zweischneidige Sache. Es soll natürlich der Rolle entsprechen. Ich habe dann irgendwann gelernt, so zu schreien, dass es für mich okay ist und dass es trotzdem gut klingt, also echt klingt, authentisch klingt, aber bin weg von dem völligen, ich habe mir die Kehle rausgebrüllt. Ne? Also da hatte ich so am Anfang, waren so Termine, wo ich danach ein Wochenende erstmal krank war. Also weil ich mich so verausgabt hatte bei Vegeta, also körperlich. Du bist ja still vor dem Mikrofon. Du darfst dich ja nicht links, rechts, hoch, runter bewegen. Du stehst eigentlich still mit dem Mund, sag ich mal. Aber der Körper darf sich halt bewegen. Und nimmst die ganze Anspannung in den Körper. Ich habe richtig geschwitzt bei den Rollen und bei den Kämpfen, weil ich halt immer das irgendwo herholen muss. Es ist ja nicht nur stumpfes, ich bin jetzt laut und brüll ins Mikro, es muss ja was dahinter sein. Und das ist halt, ja, also ich bin da rausgekommen, war völlig fertig oft, wenn da so große Kampffolgen waren. Ne?
Ja.
Wir haben auch mal so einen ewig langen Schrei zusammenschneiden müssen, weil es nicht ging. Also der war dann, glaube ich, wirklich eine Minute lang.
Oh, krass.
Das schaffe ich jetzt nicht. So laut wie der brüllt, so viel Luft habe ich dann doch nicht da. Dann haben wir irgendwo abgesetzt und dann angesetzt und dann wurde das zusammengeschnitten. Das hast du dann auch nicht mehr gehört.
Das ist spannend.
Hab schon sehr lange Schreie geschafft.
Ich meine, es gibt ja auch Sean Schemmel, der hat Son Goku gesprochen im englischen Original. Der ist ja bei einer Folge in Ohnmacht gefallen, als er zu viel geschrien hat.
Ja, kann ich total nachvollziehen.
Ich kann das auch nachvollziehen.
Ich habe da auch hyperventiliert, ne? Also, ja.
Ja, okay. Eine Frage, die wir schon beantwortet haben, ob du Fortnite gespielt hast, hast du schon mit Nein beantwortet.
Aber ich habe mal bei irgendeiner Weltmeisterschaft vor 2 Jahren mal einen Stream geguckt, ein bisschen.
Okay.
Dann hab ich aber gemerkt, ich verstehe das Spiel nicht. Wieder Häuser gebaut werden im Sekundentakt und dann wird einer abgeknallt von irgendwo und so, das Zugucken, wenn du es nicht kennst, bringt auch gar nichts.
Das ist das auch leichter geworden. Es gibt jetzt null Bauen. Es gibt jetzt auch Möglichkeiten, ohne Häuser irgendwie zu bauen, das Spiel zu spielen.
Na bitte.
Ja, hast du die Entwicklung von Dr. Pershing, um da nochmal kurz zurückzukommen, hast du diese Entwicklung kommen sehen für dich selber, nachdem du die ersten Takes aufgenommen hast oder die ersten Folgen? Hast du gedacht, Mensch, dieser Charakter, der entwickelt sich? Du hast das ja vorhin auch schon mal so ein bisschen angesprochen, so, du warst überrascht von dieser Pershing-Folge, aber... Ja. Hast du das kommen sehen?
Nee, es wird ja auch so geschrieben, dass man sowas nicht kommen sehen soll, denke ich. Ne? Also ich dachte immer, es ist ja öfter der Fall, wo man denkt, der geht gleich drauf, ne? Der verhält sich so, der steht immer irgendwo im Weg rum und irgendeiner ist böse im Raum und dann, naja, schießen wir einfach den. Ne? Also ich hatte immer bei mehreren Situationen das Gefühl, oh, ich glaube, der geht gleich drauf und dann, ach Gott, der lebt noch, gut. Ne? Also so ist es ja auch geendet bis jetzt. Ich weiß auch nicht, hat er überlebt? Hat er noch sein Gehirn oder nicht? Also,
genau, wir wissen es nicht. Also ich hoffe, wir erfahren es vielleicht im Mandalorian und Grogu-Film, der dann in Zukunft kommt. Also da, ich werde die Augen und Ohren offen halten, ob ich Dr. Pershing sehe oder dich höre. Ja. Sehr cool. Eine letzte Frage, die würde ich aber jetzt mal so in Richtung auch des Ausgangs dieser Folge mitpacken. Mhm. Machen wir gleich quasi so in einem Atemzug. Also erstmal, Florian, schon mal dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du uns so tief auch mitgenommen hast in deine Gedankenwelt rund auch um das KI-Denken, was aktuell, oder das Damoklesschwert, was über dem Synchron schwebt, aber auch, dass du uns so mitgenommen hast in dein Arbeitsablauf. Wie macht Florian denn eigentlich Synchron? Das fand ich sehr spannend, auch mit diesen 15, 20 Minuten vorm Sprechen dann, dass du dann da deine Sprachübung machst, finde ich cool. Wir finden dich ja nicht auf Instagram, das habe ich schon festgestellt, aber wir finden dich auf YouTube und jetzt kommt quasi da so eine kleine Frage noch dazu. Das Gasthaus zum rollenden Würfel, das ist ein Pen and Paper Kanal, da bist du der Romanautor Lysander.
Mhm.
Du bist aktiver Rollenspieler, Pen and Paper Rollenspieler, oder ist das das Einzige, was du in der Richtung machst oder hast du auch andere Sachen, die du spielst, was Pen and Paper angeht?
Das ist das Einzige, was ich spiele. Wir hatten Privatrunde angefangen, schon, weiß nicht, 6, 7 Jahre her, dass Heiko, unser Meister im Gasthaus, damals waren wir noch nicht das Gasthaus, einfach privat eingeladen hatte und ich hatte, als ich 12 war, mal das Schwarze Auge immer wieder gespielt und habe Live-Rollenspiel gemacht, viele Jahre lang.
Cool.
Was ich aber jetzt auch nicht mehr aktiv mache, ich bin jetzt 15 oder 20 Jahren vielleicht nicht mehr auf dem Live-Rollenspiel. Es juckt immer wieder mal in den Fingern, aber dann musst du die ganze Ausrüstung anschaffen und so, was alles nicht mehr da ist.
Ja, ja.
Andere Systeme, wir haben mal AD&D gespielt dann auch in dieser Runde, haben uns aber dann für das Gasthaus zum rollenden Würfel fürs Schwarze Auge entschieden, weil es halt ein deutsches System ist und eine lange Tradition hat. Das gibt es seit 30 Jahren schon. Und wir spielen jetzt in der 4. Staffel, die jetzt ein bisschen mit vielmonatigen Pausen kommt. Wir haben ja aber gerade jetzt, wenn der Podcast hier erscheint, ist es schon wieder nicht richtig, aber gestern lief die 2. Folge des, weiß ich nicht, 4. Batches dieser Season. Das war jetzt komisch ausgedrückt, ne?
Also es laufen gerade wieder so ein paar Folgen. Ja, cool. Also da geht's weiter, cool.
Also soll eventuell auch ein Live-Abschluss-Event geben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon angekündigt haben. Also wir hatten mal in der ersten Ende der ersten Staffel, die sehr cool war. Da sieht man so die Entwicklung von, wir spielen in irgendeinem Raum ohne Dekoration und ohne großes Kostüm. Also so halt der eine oder andere hat einen Umhang an oder so. Haben uns in der ersten Staffel hinentwickelt bis dahin, dass wir ein Crowdfunding hatten und 40 Leute in der Zitadelle in Spandau im Tonnengewölbe, also schöne Mittelalteratmosphäre schön. Mit Liveband und Buffet und allem, haben wir dort 3, 4 oder was Stunden, noch länger, weiß gar nicht mehr, diese letzte Folge gespielt, die man dann auch sehen kann. Und da machen wir auch gerade Überlegungen, ob wir das auch wieder live machen für das Ende dieser Staffel, weil die sehr cool ist. Cool. Die zweite, dritte hing so ein bisschen durch. Die vierte finden wir wieder super, weil wir auch wieder zusammenspielen können und nicht getrennt. Also wegen Corona mussten wir dann halt zu Hause am Computer jeder einzeln sitzen und das dann zusammenschneiden. Da hat dann so das Feeling eben, ne, der Spirit ein bisschen untereinander gefehlt, ja. Was wir jetzt halt wieder total haben. Und ja, das macht sehr viel Spaß, ja.
Cool. Also das heißt, wenn man dich jetzt noch mal abseits von Film und Fernsehen oder Spielen, also im Sinne von Videospielen hören möchte oder sehen möchte, dann könnt ihr da draußen gerne in die Shownotes dieser Folge schauen, Gasthaus zum rollenden Würfel. Ich werde es dort verlinken, schaut genau. Da gerne mal rein.
Übrigens bin ich auf Instagram.
Du bist auf Instagram, aber jetzt seit neuestem, oder?
Ja, ich habe da mal einen Account gemacht, war dann nicht aktiv, aber weil ich auf Vox spreche ich ja seit 10 Jahren bald die Beetbrüder und Ab ins Beet und solche Formate als Off-Stimme. Okay. Hatten wir dieses Jahr 10-jähriges und 20-jähriges Jubiläum von einem anderen Format.
Ja.
War ich dort und die Beetbrüder habe ich dann auch mal kennengelernt und die haben eben auch alle Instagram und dann haben sie gesagt, wo ist denn dein Instagram und so. Und dann habe ich dann geguckt, ja, wo ist denn mein Instagram? Dann habe ich es rausgegraben, habe dann danach auch mal ein paar Posts gemacht, aber ich könnte jetzt auch nicht direkt sagen, was da die Adresse ist. Kann ich dir mal schicken, mich mal selbst gucken.
Ja, dann schick mir das doch gerne, dann würde ich dich da auch gerne verlinken, also auch in dieser Folge, dass die Leute dann vielleicht auch dort mal rüberschwappen und einfach mal gucken, was du so schon gemacht hast. Aber wie gesagt, auch Gasthaus zum rollenden Würfel wird auch entsprechend in den Shownotes dieser Folge zu finden sein.
Ja, danke.
Ja, ich habe zu danken. Das war eine tolle Folge, hat mir viel Spaß gemacht. Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt Lust habt, mehr darüber zu erfahren, wie gesagt, die Shownotes stehen bereit. Ansonsten, wenn ihr Interesse habt, uns auf unserem Discord-Server, oder mit uns auf unserem Discord-Server über Star Wars und alles Mögliche zu sprechen, dann findet ihr auch in den Shownotes unsere E-Mail-Adresse. Schreibt uns gerne an oder über Instagram. Dann schicken wir euch da entsprechend einen Link zu mit einer Einladung. Ansonsten folgt uns auch gerne. Und wenn ihr dieses Format und den Podcast im Allgemeinen toll findet, dann schaut doch gerne mal auf Spotify, auf iTunes oder auf eurer Podcast-Plattform vorbei, ob ihr die Möglichkeit habt, hier nochmal zu bewerten. Wir freuen uns über jede 5-Sterne-Bewertung. Und ihr könnt auch gerne kommentieren. Das geht auf jeden Fall auf Spotify, ansonsten auch über Instagram. Lasst uns gerne Feedback da. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann werden wir die sicher auch über den Weg beantworten können. Ja, lieber Florian, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich weiß, du musst ja auch gleich noch zum nächsten Termin. Von daher würde ich an dieser Stelle sagen, beenden wir das Ganze und ganz, ganz herzlich und ganz freundlich mit einem Möge die Macht mit euch sein.
Immer. Ach, möge die Macht mit euch sein.